zum 597. Mal begrüßt euch der Sneakpot. Wir ziehen gerade unsere Sandalen an, um dann in eine kleine Schlacht zu ziehen. Vorher besprechen wir für euch noch Troja, den Film, und Troja, die Serie. Mit mir hier als das hölzerne Pferd, das ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und nicht minder hölzern, aber dafür unser ehemaliger Lawrence von Arabien, unser König Stefan Giesbert.
Ist griechisch, gell? Oh, ich kann kein Griechisch. Guten Abend.
Guten Abend. Ob das wirklich griechisch ist, auch, kann man drüber streiten.
Ist das nicht das, was man in der Schule...
Ja, aber das ist ja viel, viel älter. Und ob die da schon wirklich altgriechisch gesprochen haben und vor allem in Troja, das ist die Frage. Aber
haben die Trojanisch. Meinst du, es gibt ja dann, also auf so engen Raum so viele Sprachen? Wohl,
warum Kleinasien, sollte möglich sein.
Ja, klar.
Also es geht um Troja. Ich erzähle erstmal ein bisschen was zu der Story.
Ja, also es geht ja, genau, die Filme und die Serie behandeln die gleichen Teile sozusagen, also die gleiche Geschichte.
Genau, das ist ja eine alte Legende. Spielt im 12. oder 13. Jahrhundert vor Christus, also in der Bronzezeit. Also wirklich schon sehr lang her. Ob das wirklich stattgefunden hat, in welcher Art, also ob es diesen Krieg überhaupt gegeben hat, da streiten sich die Geister. Die Stadt Troja hat es wohl gegeben. Wurde ja gefunden von Schliemann. Und die Story ist kurz zusammengefasst wie folgt. Es gibt diesen König Priamos von Troja. Troja ist eben diese Stadt in der heutigen Türkei, Kleinasien. Eine wichtige, wirtschaftlich wichtige Stadt, die Verkehr und also auch Schiffsverkehr und sowas im Endeffekt kontrolliert hat und dadurch auch einen gewissen Wohl hatte. Und dieser König Priam hat verschiedene Kinder, die relevantesten für diese Geschichte jetzt sind seine Söhne Paris und Hektor. Hektor ist der Heerführer und ist so ein strahlender Held, also unheimlich gut mit dem Schwert und ein Held halt, ne? So ein klassischer antiker Held. Paris wird unterschiedlich dargestellt, ist wohl eher so ein, zum Teil wird er so ein bisschen schwächlich dargestellt, zum Teil auch eben einfach das schwarze Schaf. In der Serie, die wir gleich sprechen werden, kriegt er noch so eine Zusatzstory, wo er als verlorener Sohn, das ist relativ irrelevant. Und dieser Paris verliebt sich im fernen Sparta in die dortige Königin oder beziehungsweise die Frau des Königs, Helena, die wohl die schönste Frau überhaupt ist. Ihm wurde das auch prophezeit. Er hat nämlich mal, musste er einen Streit schlichten, beziehungsweise eine Entscheidung treffen. Da haben sich nämlich die Göttin Hera, Aphrodite und Athene gestritten, wer die schönste von ihnen ist. Und er musste das entscheiden, warum auch immer. Und
das ist doch immer so, dass der Held das.
Genau, und er hat sich für Aphrodite entschieden und hat natürlich dadurch den Zorn der anderen auf sich gezogen. Also es geht der ganzen Geschichte, oder hinter der ganzen Geschichte steht auch noch so ein Krieg der Götter oder ein Streit der Götter, die auch ins Geschehen eingreifen, in den beiden von uns besprochenen Werken unterschiedlich deutlich, aber also im Urwerk eben schon sehr stark. Nun gut, er verliebt sich in diese Helena, und nimmt die mit, also raubt die im Endeffekt oder ja, flieht mit ihr nach Troja. Und das findet ihr Mann, Menelaos, König von Sparta, überhaupt nicht lustig. Und sein Bruder Agamemnon,
der verliert mich langsam, so viele Leute.
Agamemnon ist der König praktisch von ganz Griechenland. Der führt auch so einen Eroberungskrieg, um eben die verschiedenen Königreiche zu einen, aber der ist halt der erste von ihnen, gell? Und ist eben auch der starke große Bruder von Menelaos. Also da ist auch so eine ähnliche Dynamik wie zwischen Hektor und Paris. Und der Agamemnon hat im Endeffekt nur auf einen Vorwand gewartet und er freut sich über diesen Vorwand, dass er jetzt gegen Troja Krieg führen kann und versammelt alle Griechen, um gegen Troja in die Schlacht zu ziehen und eben Helena wiederzuholen und natürlich nebenbei auch noch Troja dem Erdboden gleichzumachen. Die wichtigsten Helden, die ihm unterstehen oder ihm zur Seite stehen, ist einmal der vielen ja bekannte Odysseus, der dann später auch auf dem Rückweg von Troja bekannt wird durch die Odyssee, also diese Irrfahrt durch die Ägäis, der halt verschlagen und voller List ist. Und der andere große Held ist Achilles, ein Halbgott. Also seine Mutter war eine Göttin oder ist eine Göttin, Göttin Thetis, für uns Geologen sehr wichtige Göttin. Echt? Weil die namensgebend für ein Urmeer ist, also das Vormeer des Mittelmeerraums war die Thetis und das ist eben benannt nach dieser Göttin. Und dieser Halbgott ist ziemlich unbesiegbar, ist ein, ist auch ein Meister des Schwerts und ist auf der Suche nach Ruhm. Und dieser Ruhm ist eben, liegt in Troja jetzt für ihn. Und das ist schon auch ein Grund, warum er mitzieht. Oder beziehungsweise ist eigentlich der Grund, warum er mitzieht. Und nun gut, jetzt reisen also die Griechen nach Troja, belagern diese Stadt. Es gibt einen Haufen Kämpfe und es geht hin und her. Troja ist sehr schwer einzunehmen. Hat eine recht legendäre Reiterei. Und der Krieg zieht sich über, jetzt müsste ich lügen, also ich glaube 12 Jahre hin oder so, also in dem Dreh. Ja. Es wird in beiden Werken, die wir gleich besprechen werden, nur so halb oder nicht dargestellt, aber sei es drum. Von der Story her kann man sagen, irgendwann beleidigt Agamemnon Achilles. Denn Achilles hat eine, hat in einem Kampf eine Sklavin, also das ist eine ehemalige, so eine Priesterin oder sowas, hat er gewonnen oder erobert oder wie man es nennen mag, gestohlen. Und Agamemnon nimmt ihm diese Sklavin weg. Und darüber ist Achilles eben so entzürnt, dass er von da an sagt, ich kämpfe nicht mehr, ja, ihr könnt mich am Arsch lecken, dann nimmt Troja halt ohne mich ein, ja. Ohne mich und meine Männer natürlich. Und ohne den strahlenden Held Achilles klappt es halt gar nicht. Gell? Sie werden von den Trojanern ordentlich in die Pfanne gehauen und es läuft nicht besonders gut. Und der Gefährte von Achill, in welcher Art der jetzt Gefährte ist, ob sein Neffe ist oder sein Liebhaber oder was auch immer, das ist unterschiedlich dargestellt, Patroklos, entscheidet irgendwann, also dass das nicht geht, dass die Myrmidonen, also das sind die Männer von Achill, dass die Griechen im Stich lassen und er entscheidet, Achill muss wieder in den Kampf ziehen, macht Achill aber eben nicht und deswegen entscheidet Patroklos, die Rüstung von Achilles anzuziehen und so zu tun, als wäre er Achilles, um praktisch den Griechen wieder Mut zu geben, damit sie ordentlich kämpfen können. Das klappt so leidlich, denn Hektor nutzt die Gelegenheit, den vermeintlichen Achilles zu stellen und tötet ihn, denkend, dass es Achilles sei. Und tötet damit halt Patroklos, was wiederum Achilles überhaupt nicht lustig findet. Und dann daraufhin, am, ich glaube, Folgetag oder so, vor die Mauern von Troja zieht und Hektor verlangt. Und der kommt dann auch raus, weil er weiß, okay, war jetzt nicht so cool und er muss halt jetzt antreten gegen Achilles. Gell? Und er tritt dann im Zweikampf an gegen Achilles und wird hingeschlachtet. Und genau. Und Achilles lässt oder hat jede Art von Absprache oder, wenn man so will, Anstand oder sowas, hat er eben fahren lassen oder fallen lassen, weil er eben so verärgert ist, dass Patroklos getötet wurde und er schändet den Körper von Hektor, indem er ihn an seinen Wagen bindet und mehrmals um die Stadt schleift und ihn die Leiche nicht aushändigt zur Beerdigung, also oder zur, nee, nicht Beerdigung, die verbrennen ja, Und nimmt halt den Leichnam mit, gell? Und zieht ihn dann am Folgetag noch um das Grab von Patroklos und so, also schon ziemlich Drama. Und dann in den Folgetagen kommt dann der König Priamos von Troja, kommt dann zu Achilles und bittet weinend um die Rausgabe seines Sohnes, und das lässt Achill auch zu. Und gibt ihm sogar noch die Zusage für 12 Tage Trauer. Und was natürlich Agamemnon wieder gar nicht lustig findet, dass eben sein untergebener oder scheinbar untergebener Achilles solche Zugeständnisse einfach macht fürs ganze Heer. Und und in Folge kommt es dann zu der allbekannten List von Odysseus, dass man so tut, als würde man abreisen, weil man weil man eben merkt, dass es keinen Sinn hat und keinen Bock mehr hat.
Krieg ist irgendwie auch, oder Belagerung.
Genau. Klappt irgendwie nicht. Man macht eben dieses hölzerne Pferd und stellt das so dar, dass das eine Opfergabe war an Poseidon zur Besänftigung, damit sie eben auf einen guten Weg nach Hause übers Meer kommen. Ja. Und die Trojaner nehmen das Pferd eben mit in ihre Mauern, weil sie es eben praktisch so als, wie soll man es nennen, so als Trophäe, als Zeichen des Sieges und so. Und und wie bekannt sein dürfte, waren in dem Pferd eben Odysseus und seine Mannen, und nachts nee, steigen sie aus dem Pferd.
Das war der einzige Teil, an den ich mich noch erinnern konnte. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das kommt.
Endlich. Als guter Informatiker kennst du das wenigstens.
Ja.
Trojaner-Geschichte. ich meine, gut, deswegen ist es auch, wir haben ja vorher drüber gesprochen, ob wir das spoilern können, aber im Endeffekt, das ist ja so sprichwörtlich, der Trojaner oder das trojanische Pferd, ja. Wer die Geschichte noch nicht kennt, na gut. Und und sie öffnen die Tore, und die Griechen, die eben nur so getan haben, als wären sie weggesegelt, kommen eben in die Tore und schlachten alles ab, was dem sie habhaft werden können. Achilles wird entweder im Laufe dieser Einnahme oder davor schon, wird unterschiedlich dargestellt bei den unterschiedlichen Erzählungen, getötet durch einen Pfeil in die Achillesferse, wo er verletzlich ist. Wo ihn seine Mutter Thetis, als sie in irgendeinen Fluss, der irgendwie unverwundbar gemacht hat, wohl an der Ferse gehalten hat. Aber das ist schon ziemlich apokryph, also denn das steht in der Ilias so nicht. Also in der Ilias steht nicht mal drin, dass er unverwundbar war. Also das ist im Endeffekt später dazugekommen. Gleichwohl, er wird eben durch diesen Schuss in die Ferse verletzt und dann getötet. Und diesen Schuss hat wohl Paris, hat diesen Pfeil geschossen, obwohl da auch unterschiedliche Erzählungen sind. Also eigentlich hat den Schuss Apollon geschossen, also der Gott, in Form von Paris, also in Gestalt von Paris, oder Paris hat ihn geschossen und Apollon hat ihn gelenkt. Also im Endeffekt ist es auch Achill ist eher gegen einen Gott gefallen als gegen einen Menschen, was ja auch folgerichtig ist, weil er ist ja ein Halbgott, gell? Ja, und das ist die Geschichte.
Ilias in Kurzform.
Das ist die Ilias in Kurzform, genau.
Das ist ja auch das, was man in den beiden Darstellungen bekommt. Ich muss ja ehrlich zugeben, du hast es ja erzählt, hier, die beiden können wir gucken und so. Aber ich kann mich halt echt im Moment zu wenig für Sandalenfilme im weitesten Sinne erwärmen. Also du hattest mir da ein paar schöne Ausschnitte rausgesucht, über die wir auch gleich sicherlich noch sprechen. Aber auch da hatte ich schon nicht mehr eine große Motivation, da noch weiterzuschauen. Manchmal ist es ja so, dass man dann irgendwo reinspringt und dann so, ach, ist ja eigentlich ganz spannend, und guckt weiter. Aber irgendwie hat es mich auch da nicht so richtig erwischt gehabt. Ich kann noch nicht mal sagen, warum mir das keinen Spaß macht, aber irgendwie
ist das nicht Geschmackssache. Ich kann auch nicht sagen, warum es mir Spaß macht. Also mir macht gerade das vor allem Spaß. Ich weiß nicht, ist auch komisch. Also früher habe ich auch gemischter geschaut. Im Moment schaue ich einfach gern dieses Sandalenzeug. Also weiß nicht, woran das liegt.
Aber hier ist doch dein Krankfilm sozusagen.
Ja, genau. Troja also, habe ich.
Wenn du krank bist, dann wird der immer geguckt oder wurde früher.
Genau, genau, weil Troja einfach für mich so ein, also der alte Petersen-Film, ne? Wolfgang Petersen-Film von 2004. Das ist so ein Film für mich, der ist einfach so ein gute Laune, erhebendes Gefühl. Der hat so eine gute Länge, der ist so rund, ist so, der sieht so schön aus, ist so eine gute Geschichte. Das ist einfach so ein Film, der so gar nicht wehtut. Obwohl es natürlich, das ist ein Kriegsfilm, ne? Machen wir uns nichts vor, ja?
Ja.
Aber es ist einfach, das ist so ein Feel-Good-Movie im Bereich der Kriegsfilme.
Okay, ja, aber es ist ja auch viel Sandalengedöns.
Ja, ja, genau, oder? Es ist einfach Sandalen-Action.
Ja.
Ja. Ja, genau, und deswegen war ich eben so gespannt auf diese Serie.
Die jetzt auf Netflix, oder?
Auf Netflix ist, glaube ich, auch, ist das eine Netflix-Serie sogar?
Keine Ahnung.
Da wischt es mich jetzt kalt. Oder ist es eine BBC-Serie? Ich weiß es nicht. Ja, diese Serie ist von 2018. Ist, wie ich mittlerweile erfahren habe, das wusste ich am Anfang nicht, ist ultra schlecht bewertet. Also eigentlich bei allen Kritikern und bei IMDb, glaube ich, auch. Also wirklich unterirdisch schlecht.
Ja, das BBC One.
Ja.
Ist das Strahlung?
Also bei manchen kann ich sehr nachvollziehen, manches finde ich schon auch ein bisschen drüber. Also, ja, wie geht man das jetzt an hier am besten?
Ich kann ja nur diese drei oder vier Szenen, die du vorgegeben hast, bewerten. Okay. Vielleicht wollen wir damit anfangen?
Genau, reden wir einfach über die erstmal, ja, genau.
Genau, also immer die erste Aufeinandertreffen von Hector und Achilles.
Genau, das als erstes hatte ich dir, glaube ich, diese Szene, wo Achilles praktisch vorgestellt wird in dem Film, gell?
Ja, genau.
Das
ist ja recht am Anfang.
Das ist recht am Anfang, genau. Und was da gezeigt wird, also wird halt, also falls ihr das da draußen nicht wisst, Brad Pitt spielt Achilles. Kann man auch halten, was man will davon. Der Film von Wolfgang Petersen, der ist sehr hoch dekoriert mit Darstellern. Also ist, wie gesagt, der Achilles wird von Brad Pitt gespielt, Hector wird von Eric Bana gespielt, Agamemnon von Brian Cox, Helena von Diane Krüger.
Robert Schwester.
Genau. Es sind wirklich einige dabei. Es sind jetzt Peter O'Toole, genau. Paris wird von Orlando Bloom gespielt, ja. Tethys wird von Julie Christie gespielt. Also es ist wirklich auch in den Nebendarstellern wirklich krasse Schauspieler, ja. Unglaublich. Deswegen habe ich dich auch als Lawrence von Arabien vorgestellt, weil Peter O'Toole spielt eben jetzt den Priamos, der Lawrence von Arabien Darsteller ist. Da möchte ich kurz einwerfen, die Peter O'Toole Darstellung von Priamos fand ich ganz schwach in dem Film, fand ich eine der ganz schwachen Stellen, weil er einfach viel zu alt ist. Also er ist halt ein richtig gebrechlicher alter Mann. Er sieht aus wie ein richtiger Ultra-Greis, diese Erhabenheit des Königs von Troja, die hat er einfach für mich nicht mehr. Also wenn er weinend vor dem Achilles steht, ja okay, das nimmt man ihm ab, ja, dass er halt gebrechlich und weinerlich ist. Aber also das ist für mich, das ist einfach, da demontiert er sich selbst und seine Gestalt so. Also da finde ich den Darsteller in der Serie viel, viel besser. Den finde ich auch richtig gut. Also der hat auch so das richtige Alter und sieht richtig cool aus und strahlt auch was aus. Also, den finde ich in der Serie wirklich gut. Ja, was wollte ich eigentlich erzählen? Genau.
Das da auch
und Brad Pitt. Genau, jetzt wird Brad Pitt vorgestellt und und was gezeigt werden soll, ist, dass er ein Halbgott ist und dass er sich eben mit der Welt der Menschen nur so am Rande auseinandersetzt und dass es ihm halt nur darum geht, dass sein Name für immer bekannt sein wird. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Und in der Szene es ist halt ein zwei Heere treffen aufeinander. Und die Heerführer, also einer ist Agamemnon und irgendein anderer von diesen Königen, machen eben aus, dass sie halt jetzt nicht ihre Heere gegeneinander aufreiben, sondern dass eben sie jeweils ihre stärksten Männer gegeneinander antreten lassen im Zweikampf. Und wer gewinnt, hat halt gewonnen, ja?
Mhm.
Und unterwirft sich mit seinem Heer dem anderen. Und das soll halt Achilles machen. Und Achilles fand es aber gar nicht nötig, damit hinzugehen, sondern hat noch ein bisschen geschlafen.
Der ist überhaupt nicht mit dem Herr mitgegangen.
Der liegt halt noch mit zwei Ischen im Zelt oder drei, ich weiß es gar nicht.
Ja. Mit zwei, aber am Anfang sieht es halt nur so aus, als ob er mit einer da im Bett liegt. Da denkst du, ja, okay, cool. Dann kommt der Typ rein oder dieses Kind und holt ihn. Und wenn er dann aufsteht, siehst du halt, da liegen zwei. Ach so, okay. Der lässt auch nicht anbrennen. Nee.
Und übrigens, ich glaube, da ist ein Arschdubel von Brad Pitt eingesetzt worden. Also es ist gar nicht sein Arsch. Gut, er sagt dann, er steigt irgendwie ganz gemütlich aufs Pferd, klärt dann mal kurz, das ist auch, also das finde ich in dem Film so klug alles gemacht, ja, dass es eben so nebenher wird eben, erzählt er diesem kleinen Jungen so, worum es eigentlich geht in diesem ganzen Scheißfilm, ja, dass es nämlich darum geht, die Entscheidung, was machst du mit deinem Leben? Was willst du, was übrig bleibt? Mhm. Ja, da gibt es auch später eine Szene mit seiner Mutter, wo sie ihm eben sagt, wenn du nach Troja gehst, beziehungsweise wenn du nicht nach Troja gehst, dann wirst du Kinder haben und die werden wieder Kinder haben und deine Kinder werden sich an dich erinnern, wenn du tot bist und deine Kindeskinder werden sich an dich erinnern und danach wirst du vergessen sein. Ja. Und wenn du nach Troja gehst, dann wird dein Name über Jahrtausende Bestand haben. Aber du wirst nie wieder zurückkommen. Ja, also du wirst dort sterben. Und das ist im Endeffekt die Entscheidung, die er schon lange für sich getroffen hat. Er will diesen ewigen Ruhm. Ihm geht es nur um das. Und das sagt er eben diesem kleinen Jungen, der ihn holen soll, weil der halt sagt, so, er hätte keine Lust, da jetzt in den Kampf zu ziehen, so, Der Gegner sieht ziemlich groß aus, also das ist so ein riesiger Typ, ja. Ja, ist irgendwie 2,50 Meter groß, Fleisch, also Wahnsinn, ja, wiegt eine Vierteltonne und so. Und er sagt dann nur so ganz lässig zu dem Jungen, ja, und genau deswegen wird sich niemand an deinen Namen erinnern.
Ja.
Ja? Darum geht's halt. Und das ist einfach so klug und gut gemacht.
Es ist halt nicht, er sagt, dass es wichtig ist, dass man sich an seinen Namen erinnert, sondern er zeigt es einfach. Also und natürlich ist ein Dialog, aber es ist halt nicht so billig. Ja.
Und dann reitet er zu diesem Zweikampf, wo die alle auf ihn warten. Und lässt dann noch einen arroganten Spruch gegenüber seinem König Agamemnon los. So, weil der irgendwie sagt, ich sollte dich auspeitschen lassen. Und er sagt nur so, irgendwie sowas, hier kannst du ja auch selber kämpfen.
Ja, genau.
Wär das nicht schön, wenn ein König selbst für seine Anliegen kämpfen würde oder irgendwie sowas? Und na gut, irgendwann der Odysseus kommt dann nochmal zu ihm und sagt, hier Achilles, hier die sterben alle, wenn du jetzt nicht uns rettest, mach bitte hier. Und Achilles sagt, ja, okay, mach ich das. Und er rennt halt auf diesen Hünen zu, der Hühner auf ihn. Und er sticht ihn halt mit einem Stich ab, also er umspringt ihn praktisch mit so einer geschmeidigen Sprungbewegung und sticht ihm ins Kreuz. Ja. Es dauert irgendwie eine halbe Sekunde, dann ist er halt tot.
Genau.
So, um einfach nur zu zeigen, so, okay, das war euer Stärkster. Ich glaube, er geht dann ja sogar noch zu dem Heer und sagt, ihr, ist das alles irgendwie noch jemand?
Genau.
Euer Ernst? Dafür bin ich aufgestanden? Und ja, genau. So wird Achilles in dem Petersen-Film dargestellt.
Ja.
In der Serie wird Achilles praktisch gar nicht dargestellt. Der sitzt so vor seinem Zelt, er läuft mal ein bisschen rum, er schmust ein bisschen mit Patroklos am Strand, er sagt praktisch nichts, wir wissen nichts über seine Beweggründe, wir wissen gar nichts.
Ja.
Wir erfahren es, also das, was der redet in der ganzen Serie, also das ist total lächerlich. Das kannst du wirklich an einer Hand abzählen, die Sätze. Es ist so absurd. Man könnte sagen, ja, okay, das ist so ein bisschen schweigsamer Krieger. Nee, das ist ein Halbgott, der hat auch was zu sagen.
Ja, genau.
Ah, keine Ausstrahlung, null.
Genau, das ja. Nächstes hattest du mir eben die beiden aufeinandertreffen. Von Hector und Achilles in den jeweiligen
wo sie ja zusammentreffen.
Genau,
dann erzähl du doch mal, was war da?
In der Serie war das auch so, also wirkte für mich so beiläufig, ja, okay, da sind jetzt zwei Charaktere, die treffen sich, aber also für mich hatte das keine große Relevanz. Vielleicht war alles andere auch so dürftig und dünn. Okay, aber
ja, es hat null Relevanz gehabt, hast recht.
Ja, sie wirkten auch nicht zentral. Also man kann ja auch mit filmischen Mitteln oder sonst irgendwie Personen zentral darstellen, dass die immer in der Bildmitte sind oder immer an der gleichen Stelle im Bild oder dass der Rest extrem weggeblurrt ist, also dass alles
unscharf ist. Oder indem du Brad Pitt nimmst. Irgendwas. Ja, du musst ja nicht diesen Schauspieler nehmen. Du kannst ja irgendeinen nehmen, der mehr hermacht. Ja? Ja. Dann nimmst du halt Brad Pitt.
Ja, okay, auch. Aber
also ich weiß nicht, ob das an Brad Pitt, ob es daran liegt, dass er so bekannt ist oder dass er einfach so eine Präsenz hat. Oder dass diese filmischen Mittel, keine Ahnung. Aber in dem Peterson-Film ist er halt immer zentral. In jeder Szene, wo er vorkommt, ist er immer voll zentral.
Ja, also es fühlt sich so an, als hätte sich der Regisseur oder die Crew, Drehbuch, wer auch immer, für die Sachen verantwortlich ist, eben diese Ilias, die Geschichte, die sie erzählen wollen, nicht nur mal durchgelesen, sondern eben ja, das, was man in der Schule als Interpretieren bezeichnen würde, sich intensiv damit befasst, geguckt, wer ist denn hier wichtig, wer ist denn zentral, wer ist denn die Person, um die es geht. Ja, es geht um Achilles und es geht um, wenn nicht noch 5 oder 10, du hast ja noch ein paar aufgezählt vorhin, noch ein paar andere zentrale Personen. Aber es sind ja schon die großen.
Eigentlich geht es um Achilles gegen Hektor.
Genau.
Darum geht's.
Ja.
Ja. Übrigens, das ist ja eins, was dem Film immer vorgeworfen wurde, dass er zu weit von der Ilias weg ist. Es steht ja auch im Abspann oder im Vorspann, ich weiß nicht, steht inspired by Iliad. Mhm. Und ich muss sagen, ja, der hat diese ganze Göttlichkeit, also diese ganzen Götter hat er halt komplett rausgelassen. Ja? Also außer Thetis. Außer Thetis kommen ja keine Götter vor. Und das ist in der Serie schon anders. Und auch so im Ablauf, ja, auch dass Achilles stirbt, glaube ich, auch zu spät und so. Also, und ein paar andere Dinge, die, ja, wo man auch sagen kann, das ist halt eine so alte Geschichte, das kann man halt auch ein bisschen frei interpretieren, das ist auch egal. Hauptsache, das Herz bleibt erhalten. Und das Herz ist halt richtig drin, wie du schon ganz richtig gesagt hast. Die haben sich angeschaut, um was geht's eigentlich wirklich, gell?
Ja, genau.
Und es geht halt nicht um 1:1 Nacherzählen von der Ilias, was die Serie in Teilen versucht hat, in Teilen dann auch wieder nicht, ja, wie gesagt, als der Achill stirbt, die Geschichte mit Apollon, die haben sie überhaupt völlig rausgelassen, ja, also die Götter, die treten am Anfang so ein bisschen auf, zum Teil auch ganz klug gemacht, also als der Krieg losgeht, ist es so ganz schön gemacht, da sind die Götter mit auf dem Kriegsfeld, auf dem Schlachtfeld und die Krieger ziehen so an ihnen vorbei und sie stehen so und die Krieger ziehen so um sie rum. Und sie geben denen noch irgendwelche Segen mit und so, ohne dass die das natürlich sehen, ja. Das ist so ganz gut gemacht, aber auch so halb, so nicht so richtig. Und dann auch wieder so ein bisschen peinlich, ja. Also auch diese Quotenschwarzen in der Serie, das, Zeus ist halt schwarz. Okay.
Und Achilles auch.
Achilles ist auch schwarz und Nestor auch. Und kann man sagen, ja, kann man machen, ja. Es hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn die Ausstrahlung gehabt hätten. Aber dadurch, dass sie halt so keine Ausstrahlung haben und vor allem der Achilles, wird's halt so, okay, sie haben mit ein bisschen Ethno versucht, der Figur irgendwie Würze zu verleihen. Und es hat halt überhaupt nicht geklappt. Und dann ist es halt einfach nur peinlich. Und dann nimmt man halt lieber einen A-Klasse Hollywood-Schauspieler, für sich ist ja Brad Pitt eigentlich in dieser Rolle eher ein bisschen peinlich, gell? Aber ist er halt nicht. Weil das halt kann. Mhm. Ja, genau. Und in dieser Szene, wo er Hektor kennenlernt in dem Film, ist es halt so, er hat gerade einen Tempel geschändet und Hektor kommt mit seinem Mann und alles, was Achilles macht, ist ihn halt zu demütigen, ihm zu sagen so, okay, ich könnte dich jetzt töten, aber ich töte dich nicht, weil hier keiner da ist, der zuschauen könnte.
Genau.
Und außerdem ist es
noch keiner da, der schaut.
Genau, es ist noch zu früh am Morgen, um Prinzen zu töten. Das ist halt so ein geiler Spruch, gell? Ja, also ist beliebig, ich töte euch eh, ja? Also es ist, ihr seid keine echte Konkurrenz für mich, ja? Und es geht mir hier um den Ruhm. Es geht mir hier nicht darum, euch zu töten. Ja, so viel klüger gemacht.
Ja. Dann hast du mir noch eine Szene, die du genannt hast, repräsentatives Gequatsche, vor allen Dingen Eindruck von Helena Manpares. Ja, siehst du schön, die so säuselt. Ja, fand ich, also die Szene fand ich einfach unfassbar belanglos.
Ja, genau so ist das bei denen aber auch.
Also.
Die Helena ist, also sie in der Serie ist wirklich wunderschön, ist eine unheimlich schöne Frau, aber sie nervt total durch ihr Gesäusel. Also sie redet immer so immer so ein bisschen
flüstern. In der Übersetzung. Im Deutschen.
Hast du es mal umgeschaltet auf Englisch?
Nee, habe ich nicht. Also ich habe es auf
Englisch. Die redet so auch auf Englisch.
Ich habe es auf Englisch geguckt. Ich fand die jetzt nicht so schlimm.
Echt nicht? Ich finde es auf Englisch genauso schlimm wie auf Deutsch. Also nee, auf Deutsch ist es noch schlimmer. Aber ich finde es auf Englisch auch schon schlimm. Das ist auch so, ja, vielleicht nicht so gesäuselt, aber auch so unbeteiligt, so, ist mir alles egal, ich rede halt hier meinen Text runter.
Ja, aber da war die andere Darstellerin, mit der sie da im Raum war, auch nicht viel
intensiver. Nee, die Darsteller in der Serie sind alle, oder zum Großteil ziemlich furchtbar, keine Frage. Auch die Darsteller von den Söhnen, von Hector zum Beispiel, ich hatte... Also wenn du diese Serie schauen würdest, du hättest extreme Schwierigkeiten, die Leute auseinanderzuhalten. Denn ich hatte sogar Schwierigkeiten, Hector und Menelaos auseinanderzuhalten. Also Hector ist der, also Menelaos ist der Ex-Mann von Helena, gell?
Okay.
Und Hector ist der strahlende Held aus Troja. Und da war Hector schon tot und plötzlich kommt er und sagt, hä, ist Hector jetzt wieder am Leben? Ja, nee, war Menelaos. Weil die halt so, das waren halt so, ja, so ganz hübsche, nicht sehr große, blonde, kurzhaarige, ja, also bei Spartacus wären die halt irgendwelche Hintergrundgladiatoren gewesen, auf die man nicht so achten soll, ja. Mhm. Also das war halt kein strahlender Held wie Eric Banner. Also auch das, also auch Paris war auch so, ja, wenn der irgendwie mal eine halbe Folge nicht im Bild war, dann hatte ich schon wieder Schwierigkeiten, mich an ihn zu erinnern. Also weil man ihn halt einfach nicht erkannt hat. Ich meine, ich mag Orlando Bloom nicht und ich fand auch seine Darstellung furchtbar, weil er halt einfach so ein Waschlappen ist. Aber so kann man Paris darstellen, ja, kann man schon machen.
Ja.
Ja, aber bei aber den, man bei kennt ihn wenigstens.
Ja, genau. In der anderen Serie, die wirken ja alle austauschbar. Gut, ich habe da ja eh Schwierigkeiten.
Völlig.
Aber
trotzdem. Außer der König, den fand ich gut. Also der König, der hat was hergemacht.
Ja, ja, doch schon.
Eigentlich beide Könige, auch Agamemnon fand ich, hat was hergemacht. Der war zwar ein Fiesling. Ja, ich glaube, genau. Hast du nicht gesehen, nee. Das ist so ein kleiner, vernarbter, untersetzter, dem richtig ansieht, dass er halt ein richtiger, blöder Wichser ist, der eben auf dem Hinweg seine erwachsene Tochter opfert, den Göttern opfert, um eben ein gutes Wetter zu erzeugen. Also schon geht halt echt krass über Leichen, ja.
Was?
Ja.
Okay, ja.
Ja.
Naja, und dann haben wir eben noch den Endkampf sozusagen, also es ist der Endkampf, weil der ist ja dann erst mit dem Pferd, zwischen
Entscheidungskampf,
Hector und Achilles geschaut.
Wie hast du den empfunden?
Die fand ich jetzt beide gut choreografiert. Ich hatte da manchmal den Eindruck, dass die Serie den Film zitiert. Also,
das stimmt.
Weil ich habe es ja wirklich quasi innerhalb von einer Viertelstunde oder einer halben Stunde voneinander geschaut und irgendwie so manche Bewegung, auch diese erste Bewegung, die wir vorhin besprochen haben, wo Achilles sich vorstellt und dem in die Schulter sticht, auch so eine Bewegung ist in dem Kampf in der Serie drin.
Auch dieses Schleudern des Speers, gell? Das ist
ja
im Endeffekt ein Zitat aus dieser ersten Szene.
Genau.
Ja.
Und wirkte sehr, ja, zitierend, sich verneigend vielleicht sogar. Also kann durchaus sein, dass da jemand Fan des Films war. Aber die fand ich jetzt beide, also beide Kämpfe jetzt nicht schlecht. Oder, also ich fand sie ziemlich vergleichbar und haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Also war halt ein guter Kampf.
Ja.
Bisschen. Also emotional natürlich durch die Zuschauer und so. Das hat mich irgendwie ein bisschen genervt.
Also, das stimmt, ich finde, die Kämpfe sind auch, da ist der Unterschied nicht so deutlich. Was aber für mich da auch schon rauskommt, ist, in der Serie sind die gleichwertiger. Also sie sind, also da ist es nicht so von vornherein klar, wer gewinnen wird. Es könnte durchaus auch sein, dass Hector gewinnt. Also es geht ja so ein bisschen hin und her, gell? Es ist ein echter Kampf. Und in dem Film ist es schon eher ein Abschlachten. Also klar kämpfen die, aber es ist eigentlich mit jedem Schlag, den Hector führt, und der ist ja auch so ultra geschmeidig, wie der mit seinem Schild da kämpft, gell, so da umgeht. Das ist wirklich fantastisch. Und dann fällt Hector, weil er über einen Stein stolpert. Und Achilles sticht ihn halt nicht sofort ab, sondern befiehlt ihm, er soll wieder aufstehen, weil eben kein Stein zwischen ihm und seinem Ruhm stehen soll, dass eben hinterher keiner sagen kann, es hätte nur dem Stein gelegen, über dem Hector gestolpert ist. Also eben so deutlich die Beweggründe. Es geht da halt nicht darum, sich gegenseitig abzustechen, sondern es geht für Achilles nur darum, Ruhm zu erlangen. Ja, es geht nur darum. Es ist jetzt völlig egal. Also, und natürlich ist die Wut über den Tod von Patroklos spielt da natürlich auch mit, auch im Film, aber in der Serie ist es halt nur das. In der Serie ist er ist einfach wütend, dass sein geliebter Patroklos getötet wurde und deswegen sticht er den Hektor jetzt ab. Und das ist halt im Film vielschichtiger.
Was mir jetzt gerade eben noch eingefallen ist, diese Umschnitte nach oben auf die Zuschauer fand ich in der Serie doch deutlich störender. Ja, eben jetzt mal drüber nachgedacht, weil das so unruhig war. Also weißt du, in dem Film war es so, die stehen da oben, die schauen zu, die leiden, weil irgendwie schon das Ergebnis klar ist. Oder klar zu sein scheint. Also es wirkt so ein bisschen, als würden sie in der Hinrichtung zuschauen. Und in der Serie ist es so unruhig, weil da läuft dann noch eine rum und mit dem Baby auf dem Arm und dies und jenes und das. Also so Kleinigkeiten, die halt irgendwie nicht so toll gelöst sind.
Ja.
Ja.
Ja, die Serie, die hat eben, also ich finde, was so typisch für die Serie neben den schwachen Darstellern ist, dass sie so an manchen Stellen einfach was versucht hat und es dann aber nicht konsequent zu Ende geführt hat.
Oh, das kann ich ja leiden.
Genau. Also zum Beispiel eben wie schon gesagt, die Figur des Achilles. Diese Geschichte mit Patroklos. Also es gibt auch in der Serie gibt es eine Liebesszene mit Achilles, die eben nicht wie im Film. Im Film ist es ja so eine ganz, ja, das ist ja so ein heterosexueller Wunschtraum, ja, so ein Dreier mit zwei wunderschönen Frauen und so, ja. Und in der Serie ist es halt auch ein Dreier, aber eben mit Patroklos und noch einer Frau. Und was da für mich so im Unterton mitschwang, vielleicht überinterpretiere ich das sogar, ist halt eben, dass es keine Bisexualität von Achilles ist, sondern dass es eben so eine Pansexualität im ursprünglichsten Sinne ist. Also dass dem eben, ja, der ist halt ein Gott und der sieht halt nicht Männer und Frauen, sondern der sieht halt Menschen, die ihm unterlegen sind, ja, die nicht in seiner Liga spielen. Und deswegen ist es ihm da egal, zu wem er sich da hingezogen fühlt. Und er fühlt sich dann eben zu der Person hingezogen, in dem Fall eben zu Patroklos sowieso, weil das eben sein Liebhaber ist. Und eben zu dieser Frau noch. Ich glaube, das ist auch eine von diesen Sklavinnen. Also von diesen geraubten Trojanerinnen oder Kilikierinnen. Und das fand ich so, ah, okay, ihr habt hier den Finger auf was interessant ist, ja, an dieser Figur, die ihr so viel langweilig angelegt habt. Und komm, jetzt macht da irgendwas draus. Und sie machen gar nichts draus.
Sie lassen es einfach liegen.
Ja, genau, sie lassen es einfach liegen. Und ja, genauso dieses, ja, dass er ein Halbgott ist. Oder überhaupt diese Götter, ja, die dann plötzlich weg sind. Am Anfang machen sie das so, führen sie die ein, ja, und auch die Darsteller da sind nicht besonders glücklich gewählt, aber egal, ja. Und nach zwei Folgen tauchen die praktisch nicht mehr auf. Die ganz am Ende tauchen sie vielleicht noch so ein, zwei Mal. Aphrodite steht irgendwo rum und jammert ein bisschen, ja, aber warum benutzt ihr das denn nicht, wenn ihr es schon einführt? Das macht
Ja.
einfach der Film so viel klüger. Der benutzt es halt einfach nicht und macht es halt konsequent nicht. Und erzählt das dann halt irgendwie unterschwellig.
Ja. Ach ja, also.
Was ziemlich viel auch, oder was ich auch gesehen habe, was kritisiert wurde, war die Ausstattung. Und da muss ich sagen, gehe ich nicht mit. Denn ich finde, das sah ziemlich gut aus. Also so vom, ich fand die Serie häufig zu dunkel. Also ich sehe nicht ein, warum eine Geschichte, die in der Türkei spielt, im Endeffekt, dass da immer dunkel sein muss. Ja, die spielen ja nicht im Winter in Norwegen, ja. Also da ist ja auch immer mal Tag. Und vor allem normalerweise, also dieses Kämpfen in der Nacht, das ist ja eine ganz neumodische Geschichte. Das gab es ja nie praktisch. Und das gab es sicher in der Bronzezeit auch nicht.
Eher nicht.
Genau. Und deswegen weiß ich nicht, also klar, es gibt halt so Stimmung und so, aber ich finde auch, der Film bringt eine gute Stimmung rüber und da ist immer hell. Es ist überhaupt nicht nötig, dass es dunkel ist. Ich fand aber die Ausstattung, also ich meine, klar, das ist alles Fantasie, weil das ist, wir wissen nicht, wie die gekleidet waren und die waren sicher in der Bronzezeit auch nicht so gekleidet, ja, und die Waffen sahen sicher auch nicht genauso aus. Aber was ich toll fand, war, dass es so nach Bronze aussah, ja, man hat so richtig gesehen, okay, das ist Bronzezeit, ja. In dem Film, da ist auch klar, haben die keine Eisenschwerter, logisch, so viel hat Petersen schon mitgedacht. Aber ich finde, die treffen die Farbe von der Bronze nicht so 100%. Also mir ist es zum Teil ein bisschen zu golden alles. Aber das ist, ja, ich mag es gerne, aber so im Vergleich mit der Serie muss ich sagen, ja, die Serie ist schon irgendwie dreckiger und bronze-kupferfarbener. Also, okay. Dass einem bewusst ist, dass es Bronzezeit ist, das ist mir in dieser Serie viel bewusster gewesen als in dem Film. In dem Film war es mir, glaube ich, gar nicht bewusst. Das fand ich schön.
Mhm.
Also, sah schon gut aus. Dagegen möchte ich gar nichts sagen. Ja. Und ich meine, der Film hat auch Schwächen, keine Frage. Also, das Frauenbild zum Beispiel finde ich schrecklich. Also, das Frauenbild meine ich jetzt gar nicht mal deren Verhalten, sondern wie die aussehen. Ja, also diese, dass in einer Herrschaftskaste die Frauen so ultra dünn sind. Ja, das gab es nie. Das ist totaler Quatsch. Und das gab es auch in der Bronzezeit nicht. Und die sind halt so grenzwert magersüchtig mager. Ja, also die Frau von Hector, die ist halt ultra dürre. Und auch die Helena ist eigentlich viel zu dünn. Muss ich sagen, ja, okay, das war halt Anfang des Jahrtausends, war das halt total in. Deswegen hat man es halt so dargestellt. Aber so eine Idee in mehr Realismus, auch wenn es natürlich in gewisser Weise nur ein Märchen ist, hätte ich schön gefunden. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich auch einfach auf diesen Typ Frau überhaupt nicht stehe. Das schwingt da sicher mit.
Ja. Das haben wir noch nie besprochen, oder?
Ja, nö. Aber der Film macht einfach Spaß. Ja? Der macht von vorne bis hinten Spaß. Und die Serie macht das nicht. Die Serie langweilt einen zum Teil und sie ärgert einen. Und dann kommen so ein paar Stellen, wo man sich denkt, so, ah, hier hättet ihr was draus machen können. Das war gut. Und dadurch, dass sie dann nichts draus machen, dann ärgert es einen noch mehr. Und dadurch kann ich dann auch die Kritiken verstehen, dass irgendwie IMDb hat, glaube ich, 3, irgendwas oder so.
Ach, nee.
Katastrophe, ja.
Möchtest du Punkte jetzt geben noch für Serie und Film oder...
Ja, der Film kriegt bei mir 10 Punkte. Das ist einer meiner All-Time-Lieblingsfilme, der auch, also diese Grundproblematik, die ich am Anfang gesprochen habe, diese Entscheidung, was machst du mit der Zeit, die du hast, das ist eine sehr wichtige Frage. Und also ich habe da vor 1 oder 2 Jahren ist meine Tante gestorben. Und die hat genau mit dieser Frage hat die letzten Jahre ihres Lebens zum Teil verbracht. Ich habe da mit meiner Mutter damals drüber gesprochen, um ihr praktisch die Beweggründe ihrer Schwägerin zu erklären, weil sie nicht, also meine Tante hat irgendwann angefangen, ein Buch zu schreiben, obwohl sie dafür also nicht die Fähigkeiten hatte. Und ich habe das so gedeutet, ich deute es immer noch so, dass sie eben was hinterlassen wollte. Weil sie das Gefühl hatte, dass sie familiär, also sie hat 2 Töchter, die aber sich von ihr abgewendet haben. Und ich glaube, sie hat dieses, ich habe keine Kinder und keine Enkel, die sich an mich erinnern werden. Und deswegen muss ich der Welt irgendwas hinterlassen. Und dafür, das muss ich jetzt noch machen. Und deswegen hat sie angefangen, ein Buch zu schreiben. Hat sie da nicht geschafft, aber also diese Entscheidung, wohnt uns allen ja inne. Und das ist eine, finde ich, sehr zentrale Frage. Und das, finde ich, bringt der Film auch sehr gut auf den Punkt und sehr verständlich und sehr bewusstmachend. Ja, und dafür schätze ich ihn auch. 10 Punkte.
10 Punkte.
Und die Serie, ja, sieht schön aus. Ich mag einfach dieses Genre, ich mag diese Zeit. Was heißt, ich mag diese Zeit? Ich habe Archäologie studiert, gut. Und da wird die Bronzezeit so ein bisschen stiefmütterlich immer behandelt.
Weil es keine Funde gibt oder weil es zu alt ist?
Ja, weil es von der Eisenzeit einfach viel mehr gibt und es halt da auch immer interessanter wird. Obwohl man sagen muss, es ist ja auch ungerecht. Man könnte sagen, ja, okay, weil die Eisenzeit einfach jünger ist und deswegen mehr da ist. Nee, aber das Neolithikum, was ja viel früher war, das ist wiederum auch super interessant. Ja, also die Bronzezeit wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in der Vorgeschichte. Was ich nie so richtig verstanden habe, aber deswegen, ja, finde ich das auch schön, dass das jetzt so, ja, das ist halt so Bronzezeit. Das ist so ein Eindruck, den man von der Bronzezeit hat, der auch natürlich fiktiv ist, aber immerhin. Ja, ich tue mir total schwer mit vielleicht 4 Punkte. Gut gemeinte 4 Punkte.
Klingt natürlich wenig, aber ich denke, wir haben jetzt schon ganz gut rausgearbeitet, wer den Film und die Serie gut schauen kann und für wen das eher keine Empfehlung ist. Ob es jetzt 10 oder 4
ist. Schaut den Film, der ist immer noch viel besser, auch wenn er alt ist. Ja. Das ist einfach viel besser.
Sehr gut. Jetzt suche ich hier gerade mein Aufnahmefenster, damit ich auf die nächste Kapitelmarke drücken kann, denn es geht direkt über zur Droge der Wahl. Mein Eis ist schon ganz schön geschmolzen. Wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde lang über Troja gequatscht.
Ja, ist echt krass. Man wird uns verfluchen.
Wieso?
Die Leute, die nicht mit Sandalen filmen, so explizit auch an Szenen besprechen wir Filme ja in der Regel nicht.
Nee. Aber wir glauben ja eh zu wissen,
dass unsere
Hörer nicht nur wegen der ausführlichen Filmbesprechung uns hören, sondern manche auch einfach, um uns beim Quatschen zuzuhören. Und dann
Hauptsache die Luft scheppert.
Na, jetzt lassen wir erstmal die Gläser scheppern.
Ja.
Was trinkst du denn?
Ich trinke eine Traubensaftschorle.
What?
Obwohl mich mein Kollege für das Wort Schorle jetzt schon wieder anzählen würde, weil ich damit meine Traubensaft und Leitungswasser.
Ach so. Stimmt, du trinkst ja nichts mit Kohlensäure.
Nee. Nee, weil ich war nämlich vorhin beim Geburtstag meines Schwiegervaters und
gibt es vielleicht was zu trinken?
Genau, ich habe in rauen Mengen Lillet Wildberry getrunken, also das allerdings mit Kohlensäure. Ja, ein schöner Sommerdrink im abklingenden Sommer und ich habe ziemlich viel davon getrunken und war schon ein bisschen angedüdelt und dachte, jetzt trinke ich mal nicht weiter, weil sonst kann ich mich nicht mehr auf Troja konzentrieren.
Du hättest ja auch jetzt erst trinken müssen.
Stimmt.
Das, was jetzt noch folgt. Ja, bei mir ist es, meine Bar ist ja leider noch immer sehr eingeschränkt. Ist es mal wieder in den Negroni geworden, in diesem mehr Gin-Mischungsverhältnis, also mehr Gin, ein bisschen weniger Wermut und noch ein bisschen weniger Campari.
Ich habe übrigens eine Anekdote zu dem Glas, aus dem ich trinke.
Oh, wir können es natürlich jetzt nicht sehen. Kannst du noch ein Foto machen? Das in den Artikel? Oder?
Ich trinke aus einem Halb-Liter-Glas. Mit Aufdruck. Das
tut ja gar nicht mehr, Lillet. Ja?
Mit rotem Aufdruck. Kannst du ahnen, was es ist?
Halb-Liter roter Aufdruck.
Ganz viele Zahlen.
Keine Ahnung. Nein.
Wir waren vor. Ach. Ja, jetzt weißt du es, oder?
Diesen Messbecher aus,
ja, genau,
aus La Canoga.
Ja, genau.
Ah, aus wir dem haben wir viel in der Pink Bar immer getrunken, als wir gepodcastet
richtig
haben.
Vor vielen Jahren zusammen in La Canoga im Urlaub in einer Ferienwohnung und es gab keine vernünftigen Gläser, aus denen man irgendwas trinkt und die waren alle so 0,1, ja, also es war furchtbar, genau. Man hat dauernd nach, es war grauenhaft. Und dann sind wir in den Supermarkt gegangen und haben gesagt, okay, wir müssen Gläser kaufen. Und es
große,
gab halt nur
irgendwas Großes. Große
Gläser. Es gab nur eine Art von großen Gläsern und das waren halt diese 0,5er Messbecher, wo eben so Beschriftungen außenrum sind für Liquid, Fekül, Kakao, Farin, Semul, Sucre und so weiter. und man dann immer ablesen kann, wie viel dann das jeweils ist. Mhm. Und die haben uns begleitet bis hierher und habe ich immer noch. Ich habe noch drei oder so.
Heute vor 14 Jahren sind wir aus Lacanau zurückgefahren, das erste Mal.
Ah, siehst du.
Wo wir zu sechst waren.
Vielleicht hatten wir da diese Messbecher dabei. Ich weiß es nicht.
Nee, das war Bleu Marine da. Ich glaube, da hatten wir die noch nicht gekauft.
Ja, ich glaube, wir haben die dann bei den, als wir den anderen Standort hatten, ja, glaube ich auch.
Ach ja, wie schön. Ach ja.
Ja.
Schöne Erinnerung. Wenn ich das nächste Mal bei dir bin, muss ich auch mal wieder aus dem Glas trinken.
Ja, genau. Mhm. Ah, so. Was haben wir noch für Themen?
Ich würde dir gerne noch einen Podcast empfehlen.
Oh je.
Ich weiß nicht, bist du schon wieder in die Football-Saison eingestiegen?
Ich sehe immer sonntags, dass meine Box irgendwas aufnimmt. Und dann denke ich immer, ach schön, könnte ich auch mal wieder schauen. Er nimmt mir wieder Football auf.
Ja, genau.
Aber nein, ich habe noch kein Spiel gesehen. Ich habe nur heute gelesen, dass Big Ben, für Big Ben die Saison schon wieder zu Ende ist.
Oh, shit.
Ja.
Ich habe das Spiel gesehen.
Ach, scheiße.
Und er wirft und greift sich dann an den Arm und so, weiß nicht. Und dann ist er zur zweiten Halbzeit nicht zurückgekehrt und ja. Dann muss er seinen
Ende bogen.
Ja, fuck, echt. Das ist echt
Oberscheiße.
Oberscheiß für die Steelers. Mm. Also der war nicht schlecht, der Ersatzmann, aber
nee, der war in der letzten Saison, glaube ich, ziemlich gut, wenn es der ist.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß, ja.
Wie der heißt, weiß ich auch nicht, aber ich kann mich erinnern, dass ich ihn gut fand.
Ja.
Aber, ja, schauen wir mal, wie es mit den Steelers da weitergeht.
Ja. Jedenfalls der einer von den Moderatoren oder zwei Moderatoren, der Patrick Gesume und der Björn Werner, der ehemalige Spieler von der NFL, die haben jetzt zusammen einen Football-Podcast angefangen und die nennen.
Ach, der Coach, oder?
Der Coach, ja klar.
Ja,
Coach Gesume. Football Bromance.
Okay.
Und da sprechen die beiden, wie sie miteinander plaudern. Also es ist fachlich gefühlt höher, also die sprechen ohne diese Rücksichtnahmen, die sie im Fernsehen immer machen, wo sie dann noch erklären, was ein Linebacker ist, was mir auch immer total hilft, weil ich jedes Mal wieder von vorne anfangen gefühlt.
Ja, stimmt. Jedes Jahr hat man es gerade wieder vergessen, gell?
Ja, so, wie war das jetzt nochmal? Und was ist 3-4 Coverage links raus und dann dreht er darüber und Und in dem Podcast erklären sie es halt nicht richtig. Also da setzen sie einfach viel mehr voraus. Da gibt es dann natürlich Situationen, wo es zumindest mir so geht, dass ich nicht genau verstehe, über welchen Spielzug sie reden, aber ja, eine Minute später reden sie wieder über was anderes und dann bin ich wieder mit dabei. Was aber auch toll ist, ist die Atmosphäre zwischen den beiden. Die verstehen sich offensichtlich richtig gut, die scheinen irgendwie Freunde zu sein. Die ersten zwei, drei Folgen haben sie zusammen aufgenommen und haben immer gesagt, so, jetzt müssen wir langsam aufhören, wir grillen jetzt hier und die Kinder spielen gerade alle zusammen draußen und so. Also ja, und das ist sehr, sehr schön, den beiden da eben zuzuhören, wie sie gemeinsam ihre Leidenschaft vom Football rauslassen und darüber sprechen. Und also wenn du Bock hast auf den Coach und auf Björn Werner, kann ich dir den Podcast auf jeden Fall empfehlen und ans Herz legen und auch eben allen anderen Football-interessierten Hörern, die sonntags auch die Spiele schauen und sich an Gesume und Björn Werner freuen.
Also ich bin gespannt. Also ich habe es jetzt direkt gerade abonniert und werde mir das auf jeden Fall anhören. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie mir das gefällt, denn ich habe so ein bisschen ein Problem mit Podcasts, die, wie soll ich das erklären, die sich so um Dinge drehen, die mit diesem Medium nicht, für mich nicht adäquat abbildbar sind.
Zum Beispiel wie Football. Film.
Ja, genau. Ja. Ich weiß, dass es unlogisch ist. Keine Frage. Football, wenn ich das nicht sehe, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so nachvollziehe. Also genauso diesen Ukulelen-Podcast, den du mir mal empfohlen hast, funktioniert für mich gar nicht. Wenn ich das nicht sehe, was die da machen mit ihren Fingern, keine Ahnung, ich kann denen gar nicht folgen. überhaupt keine Chance.
Ja.
Und das, ja, und Sport, ich interessiere mich halt auch so wenig für Sport, aber gut, für Football interessiere ich mich. Mal gucken, ich werde mir das anhören. Ich werde berichten, ob mir das gefällt oder nicht.
Ja, die beiden anderen Ex-Kommentatoren, Kuhn und Vollmer, die machen ja auch zusammen einen Podcast, auch über Football, wo sie viel so NFL-Insights erzählen. Also, wo sie natürlich auch die Spiele nach und vor besprechen und so, ähnliche Sachen, die die beiden anderen auch machen. Aber da kommen halt noch viel mehr so Insiders, wie es denn ist, wenn Bill Belichick irgendwas sagt. Und irgendwie, die haben ja zusammen irgendwie ein paar Monate zumindest in New England gespielt oder trainiert. Und saßen dann am Tisch und haben Deutsch geredet und sind halt dafür angeschissen worden von Belichick und so. Okay. Solche kleinen Details erzählen die dann. Dafür finde ich den Podcast von den beiden richtig toll. Was sie aber eben auch machen, ist, dass sie versuchen, miteinander zu frotzeln, aber keine gute, also sie kriegen irgendwie keine gute Stimmung hin. Also es ist, weiß nicht, irgendwie der eine versucht immer dann, Sprüche zu machen und der andere rafft's nicht oder also irgendwie ist da kein richtiger Flow und wenn dann so ein Spruch ist, dann ist der manchmal zu aggressiv und also ich weiß nicht, irgendwie wenn die von der NFL erzählen, toll, wenn sie ein bisschen über die NFL reden, finde ich auch cool, wenn sie versuchen, sich gegenseitig Sprüche zu drücken und so ein bisschen Quatsch zu machen, geht gar nicht für mich. Also, schwierig.
Ja, sind halt Patriots, können nix.
Ja, außer Football spielen. Jetzt am Wochenende haben sie ja die Dolphins weggepustet.
Verrat mir nicht alles, ich will das ja alles noch schauen in Monaten.
Kannst du nicht gucken, das wurde nicht übertragen. Ja, 48-0, also, oder,
oh Gott.
Also absurd. Richtig absurd weggeblasen. Ich hab die Zusammenfassung mir mal angeguckt, Alter, die haben halt kein Bein auf den Boden gekriegt. Und letzte Woche haben sie gegen die Steelers gespielt und das war auch, also sahen die Steelers leider echt fast aus wie ein College-Team.
Okay.
War nicht gut. Also,
und das bedeutet nicht, dass sie so spritzig waren und so viel probiert haben.
Nee.
Was ja bei College-Teams manchmal ist, aber.
Ja, klar. Nee, eher so wie, ja, weiß ich nicht.
Halt mehrere Klassen drunter, ja.
Ja, genau. Also das war nicht so gut. Und der, jetzt kann ich ja, wo ich gerade noch hier so einen Flow habe mit Podcasts empfehlen, der quasi fünfte ehemalige RAN-NFL-Kommentator, Florian Schmidt-Sommerfeld macht jetzt einen Handball-Podcast. Hand aufs Harz. Harz, weißt du, das machen die ja immer draußen auf den Ball drauf, damit der schön an den Fingern klebt. Und da spricht er mit.
Wusste ich nicht. Nee. Ich habe keine Ahnung von Handball. Ich wohne hier unweit einer Handball-Hochburg, aber.
Was denn bei euch? Großwallstadt.
Großwallstadt ist zwei Orte weiter.
Ja, die waren früher auch stark, als die SG Wallermassenheim noch stark war. Als ich noch zum Handball gegangen bin, 1992. Da sind wir Deutscher Meister geworden, ich war dabei. Ja.
Ja, als Spieler?
Nein. War ich 10 oder was? Nee, ja, 15 oder so.
Ich glaube, ich bin als 10-Jähriger mal zum Handball gegangen, zum Handballtraining. Habe ich mich überreden lassen von einem, der zwei Straßen weiter gewohnt hat und älter war. Und es hat mir keinen Spaß gemacht.
Na, ich war auch einmal beim Handballtraining und irgendwie habe ich da nicht so den Zugang gekriegt. Nee. Ich hätte vielleicht noch zwei, dreimal hingehen sollen, dann hätte es mir auch Spaß gemacht, weil ich es eigentlich ziemlich keinen Sport fand. Ich habe es in der Schule gemacht, in der 13. Und das ist schon cool, wenn das so ein bisschen so ein Spielfluss aufkommt und da wäre ich einmal fast mit Rot vom Platz gegangen.
Ich habe jemanden Sportarten blockt. Ist nicht mein Thema.
Bitte?
Mannschaftssportarten sind gar nicht mein Thema.
Ja, das ist
ja. Ich nicht für gemacht.
Genau. Jedenfalls, der macht eben diesen Handball-Podcast. Stimmt, da hatte ich dir auch schon eine Folge empfohlen, wo er mit hier Pascal Hens Pommes redet und da eben auch über Let's Dance spricht.
Ah, richtig. Ah, das muss ich auch mal. Stimmt, habe ich noch nicht gehört. Mir ist jetzt übrigens, ich habe jetzt gerade so ein bisschen reflektiert, warum, du hast ja vorhin mich ausgestochen mit diesem über Filme reden, warum das für mich funktioniert. Denn einerseits reden wir zum Teil, also einerseits werden ja in Filmen Geschichten erzählt und das machen wir eben auch, wir erzählen Geschichten. Das ist ja beim Sport was anderes, gell? Das ist ja, da wird ja nicht eine fiktive Geschichte erzählt, wo wir dann drüber sprechen, sondern da wird über ein Ereignis, wie auch immer. Mhm. Und das andere ist, dass wir in unserer Filmrezeption ja ganz viel darüber sprechen, wie es uns geht mit den Filmen und was wir erlebt haben und was in uns vorgegangen ist.
Ja.
Und das ist halt auch, wenn du über Sport redest, ja eher sekundär so.
Ja, also du kannst nicht jedes Wochenende darüber reden, wie du jetzt den Spielzug 37...
Genau, wie sehr dich das mitgenommen hat. Genau.
Ja, ja, nee.
Ich stelle mir das unfassbar langweilig vor, so einen Podcast, aber ich werde ihn mir anhören. Ich bin gespannt.
Ja, also der Flow zwischen den beiden, das macht
ja,
für mich
klar, aus. Am Ende macht es aus. Ja, es ist am Ende wirklich so. Am Ende ist wichtig, dass die Luft scheppert, aber eben in welcher Weise sie scheppert.
Ja, und da bei den beiden ganz harmonisch, ich möchte nicht sagen liebevoll, aber schon liebevoll.
Ja, der Coach ist auch einfach gut. Das ist auch einfach eine Rampensau.
Ja, beide, auch Björn Werner.
Ja.
Oder vielleicht auch nur im Licht vom Coach, dass er so gut wirkt.
Kann sein, ja.
Ja. Und das Coole ist, jetzt habe ich eine Folge gehört, wo der Coach sagt so, ja, die Leute denken hier immer, wir sind so, dass wir auch mal plötzlich so ernst sind und so wild, wir sind doch immer so die netten TV-Moderatoren. So, nee, ich bin Football-Coach und ich mache ein bisschen was mit Fernsehen, aber ich bin erstmal Football-Trainer und das ist mein Beruf und da bin ich und da kann ich auch echt böse werden und so. Und
stimmt, ja.
Das ist halt so, weil sonst so im Fernsehen, der ist ja immer so, ach ja, und nett und so und ja. Ja. Nee, also kann ich wirklich empfehlen. Jetzt ist endlich, ist schon eine Stunde Sendung rum, aber wir kommen endlich zu dem, wo du schon seit vor der Sendung anfängst zu zittern. Du hast ein Gewinnspiel mitgemacht.
Ja, ich habe ein Gewinnspiel gewonnen.
Gewonnen?
Ja. Und ich freue mich und ich bin sehr aufgeregt.
Was? Okay.
Und zwar, ich habe eine Sache gewonnen, die ich schon immer mal machen wollte, schon seit Jahren. Das ist schon fast ein Kindheitstraum. Und jetzt kann ich. Und zwar habe ich bei Lidl eine 3-Minuten-Aktion gewonnen. Sagt dir das was?
Wo du 3 Minuten durch den Laden laufen kannst und alles mitnehmen kannst, was du willst?
Korrekt. Genau sowas.
So lustig.
Ja. Zu gut. Und zwar findet das wohl statt, immer wenn Neueröffnungen sind von Lidl-Filialen und ich war halt zufällig in einer und habe da eben am Ausgang, wurde ich gefragt, ob ich hier bei diesem Gewinnspiel mitmachen will. Und habe ich eben gesehen, so eine 3-Minuten-Aktion, ja cool, ja, gewinnt man ja eh nicht.
Mhm.
Und habe es halt ausgefüllt. Ja, und ich muss gestehen, ich habe sogar vor einigen Wochen hier im Nachbarlandkreis auch schon mal sowas ausgefüllt und da habe ich aber keine Nachricht bekommen.
Okay.
Und ja, und diesmal wurde ich ausgewählt und habe hier einen Brief bekommen vor ein paar Tagen und wo eben drin stand, ja, dass ich am Freitag um 17 Uhr zur Vorbesprechung kommen soll.
Mhm.
Und da wird mir wahrscheinlich nochmal genau erklärt, wie das abläuft. Und also manche Sachen darf man ja nicht, genau, manches darf man ja nicht mitnehmen. Also so Guthabenkarten und Spirituosen und Laptops und Tabak und so ein paar Sachen sind ausgenommen. Ne?
Ja.
Und bei den anderen Sachen gibt es so gewisse Regeln, wie viel du davon mitnehmen darfst.
Ja, also eine
darfst
Palette dann, und so.
Genau. Und dann am nächsten Tag um 9 Uhr, also samstags um 9, im vollen Verkaufsbetrieb.
Nee.
Habe ich dann 3 Minuten Zeit, um meinen Wagen voll zu machen.
Okay.
Und das will natürlich geplant sein, gell?
Da genau. Muss man das Lustige ist,
ja.
Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Ich habe mich schon mal mit jemandem unterhalten, oder warst du da sogar dabei? Der auch gewonnen hat und der mir nämlich dann seine Taktik erläutert hat.
Ja, erzähl.
Einleuchten.
Erzähl, also, ob's sie meiner gleicht.
Der ist, erst vorher hat er sich überlegt, natürlich die teuersten Sachen zu kaufen. Also so reingehen, weiß ich nicht, irgendwelche, ich weiß gar nicht, was er da in den Wagen geschmissen hat, wo ganz klar war, so das ist teuer und das brauchen wir viel.
So. Ja, genau, das muss man, ich glaube, das ist ein Fehler, den viele machen, dass sie aus dem Blick verlieren, ob sie das wirklich nutzen können.
Genau.
Weil ich hab da Videos gesehen, also man gibt ja einen Haufen Videos bei YouTube, von halt Leuten, die palettenweise Schokolade in ihren Einkaufswagen stürzen und dann der Einkaufswagen zur Hälfte voll ist mit Schokolade. Wer soll denn das alles essen? Ja, ja, Schokolade hält ja gar nicht so lange.
Das ist doch genau, deswegen Unsinn. Hat er auch irgendwie Konserven gehabt, mhm, die er, wo klar war, weiß ich nicht, Sauerkraut. Wir essen irgendwie 10-mal im Jahr Sauerkraut. Alles klar, 2 Paletten, die sind noch 3 Jahre haltbar. Kann man locker da reinschmeißen. Der ist auch vorher in den Laden gegangen und hat sich die ganzen Sachen angeguckt. Hat sich eine Route ausgedacht. Aha. Also da lang, da lang, da lang, da lang. Und dann immer auch, immer nur ganze Paletten, weil sonst lohnt sich es halt nicht, irgendwie einzelne Dosen greifen. Brauchst du gar nicht anfangen. Dann Sachen, die nicht kaputt gehen. Also auch Glassachen, nur wenn dann ganz am Schluss. Und ja, ich glaube, das war Sachen, die er braucht. Sachen, die lange haltbar sind.
Und die Sonderartikel halt.
Die, ja, irgendwelche teuren Sonderartikel. Also musst halt wissen, wenn da Samstagmorgen, keine Ahnung, ein Fernseher ist oder so und du sagst, ach ja, neuer Fernseher für, der ist wahrscheinlich dann wieder ausgeschlossen, aber.
Nee, es gibt eine Soundbar, ist ab Donnerstag im Angebot. Mhm. Habe ich noch nicht, brauche ich eh.
Ja.
Dann eine Nähmaschine, da sind Freunde von mir interessiert. Mhm. Falls sie noch da ist und ich im Vorbeigehen sie greifen kann, werde ich mal gucken, ob ich sie mitnehmen kann. Kostet ja nichts. Und wenn ich eben in den Sonderartikeln bin, gell, kann man ja
könnt ihr mal zu machen. Zweit rein oder alleine?
Also, soweit ich das verstanden habe, darf die Theresa mit, aber die darf mir nicht helfen oder so. Also, sie darf nicht mit einladen, nicht den Wagen fahren.
Ja, aber ich meine, die hatten das dann auch so gemacht, dass irgendjemand dann die Paletten schon vorbereitet hat, dass der nur noch hingegangen ist und die reingekehrt hat in den Wagen. So,
wuff. Ja?
Wuff.
Okay.
Also, das wäre halt, weißt du, wenn auf den Paletten noch 3 Dosen stehen und du die irgendwie wegräumen müsstest.
Das ist oberscheiße, wenn dann du erst in die zweite Palette musst, genau.
Genau. Und wenn aber Theresa vorher schon drin ist und den ganzen Laden quasi für dich präparieren kann, mhm, und vielleicht auch den Leuten schon sagen kann, so, Achtung, hier kommt gleich einer durchgerannt, geh mal zur Seite und vorsichtig und so.
Ja. Ja. Stimmt, das ist eine Idee. Wir essen gerne das Bio-Lachsfilet, mhm, was schweineteuer ist. Da kostet irgendwie so ein Filet 7,50 € oder so.
Alle mit dem, die da sind.
Gab es bis vor kurzem nur gekühlt. Jetzt gibt es auch gefroren, was natürlich uns entgegenkommt, weil wir wollen es ja länger aufheben.
Ja, die kannst du ja auch gekühlt, die gekühlten kannst du ja noch
fressen. Könntest du auch einfrieren, genau. Da werde ich auch mitnehmen, was da ist oder was erlaubt ist.
Ja, genau, aber da ist halt auch wichtig, dass da eben nicht irgendwie da noch 3 Paletten weiter rechts im Regal liegen und du die nicht siehst oder so. Deswegen.
Also ich war heute in einem Lidl, allerdings in einem anderen und da habe ich eben mich langsam durchgegangen, habe mir alles genau angeschaut, was der teuerste Wein ist und
lustig.
So. Die haben einen 15-Euro-Wein, den werde ich mitnehmen.
Die haben doch auch Champagner, oder?
Muss ich mal gucken. Aber ich werde auf jeden Fall.
Den können wir auf jeden Fall auf deinem
Freitag
Party dann. Können wir dann.
Genau.
Machen wir Old Cubes.
Und dann haben wir. Genau, und dann habe ich eben diesen Lachs gesehen. Und in diesen Gefrierfächern, da sind keine. Also in diesen hohen Gefrierfächern, die sind jetzt in den neuen Lidln. Mhm. Also nicht diese Truhen, sondern Schränke. Ja. Und da sind keine Boxen drin. Deswegen weiß ich nicht, wie viel ich dann da mitnehme. Da waren, ich glaube, also mindestens 30 Packungen Lachsfilet. Ich weiß nicht, ob ich die alle mitnehmen darf, aber wenn ja, dann ja. Und dann Nüsschen werde ich, glaube ich, ein paar mitnehmen, weil die auch ganz gut halten.
Ja, Nüsse halten doch auch ewig, oder?
Und da gibt es ja auch sehr teure, ja, also so Cashews und Pekka und was der Teufel was genannt. Genau, sowas.
Ja, muss halt gucken, wo die sind, dass du direkt.
Genau. Und ja, ich gehe am Freitagabend ja nochmal durch und dann.
Und den Wagen halt irgendwie nochmal. Also, dass du auch die Ladeinfrastruktur hast. Also, wenn du, keine Ahnung, wenn du eine Kiste mit Dosen da nur reinkippst, ist natürlich viel schlechter, als wenn du dir eine Sekunde nimmst und sie reinstellst und dann einfach.
Ja, das ist auch so. Die Leute argumentieren da immer, ja, wenn du es kippst, dann nimmst du weniger Platz weg. Aber das stimmt zum Großteil gar nicht. Denn diese Sachen wurden ja vernünftig transportiert und die wurden ja so transportiert, dass sie möglichst wenig Platz wegnehmen. Das heißt, eigentlich sollten die in dem Packmaß, in dem sie im Regal stehen, das geringste Packmaß haben. Ja. Das Problem ist nur, dass wenn du eine Kiste in den Wagen stellst, eben daneben Zwischenräume entstehen, die du mit irgendwas füllen musst. Und die füllst du dann halt mit irgendwas. Aber ich
denke, ja, aber da denke, kannst du den Typen mit Gummibärchen am Schluss reinschmeißen.
Genau, genau.
Ja.
Ja.
Ah, ich bin gespannt.
Das wird sehr lustig.
Wann ist das? Am Samstag früh?
Am Samstag. Es kann natürlich auch sein, dass man dann irgendwie blockiert ist und dann irgendwie drei Sachen hat und dann nicht weiß, wo einem der Kopf steht und dann stehen irgendwie Leute einem Weg und so und dann, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht einschätzen, wie schnell diese Zeit abläuft, ja? Also, ich glaube, dass der limitierende Faktor eher der Laderaum ist. Also, dass dieser Wagen einfach total schnell voll ist. Ich glaube, dass das das größere Problem ist. Aber ich kann es nicht so richtig einschätzen. Also, ich bin sehr gespannt. Ja, großer Spaß.
Müsste halt schon wissen, machen. Wie lange das, also wie lange so eine Bahn ist und wie viele Bahnen, nee, es gibt drei Bahnen, gell?
Oder vier? Vier eigentlich. Vier.
Hm. Vier, das heißt, du hast für jede 45 Sekunden.
Ja. Das ist echt nicht viel. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich wieder zurück muss. Das werden sie mir im Vorgespräch sagen.
Ja, du musst zur Kasse.
Ja, das weiß ich nicht, ob ich das muss. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich das muss. Sah in den Videos nicht so aus.
Ach so, dass die dann irgendwo im Laden verenden, so drei Minuten sind Umfänger weg.
Genau, ja, genau.
Okay. Ja. Ja, und ich glaube, es geht auch da nicht darum, dass du den höchsten Betrag erzielst, sondern dass du für euch
exakt.
die meisten sinnvollen Sachen holst.
Ich meine, klar ist es in gewisser Weise auch ein Wettstreit, ja, den man dann da hat und auch ein Ehrgeiz. Aber ich glaube, das ist die Kunst, nicht aus dem Auge zu verlieren, was man wirklich will und braucht. Und natürlich bringt es dann eben eventuell mehr palettenweise das Zeug mitzunehmen, aber bei manchen Sachen braucht man auch einfach keine Palette, ja. Also ich brauche halt keine Palette Nutella.
Ja,
also da werde ich halt vielleicht auch nur zwei oder drei Gläser mitnehmen.
Ja, oder ihr kauft euch dann doch Nutella und
ja, genau.
Nimmst lieber, weiß ich nicht, noch zwei anderes, Packungen ja. Spülmittel mit oder Putzsachen oder weiß ich nicht.
Ja, genau.
Ja.
Mal gucken, wie das wird. Bin gespannt.
Das ist ja lustig.
Ja, genau.
Mensch. Oh, aber 9 Uhr, ich überlege immer noch, ob ich da jetzt hinkomme.
Ach Quatsch, wegen drei Minuten.
Es wäre halt
Spaß. Ich habe der Theresa schon gesagt, sie muss es filmen.
Nee, Theresa muss dir irgendwie helfen, das muss jemand anders filmen.
Ja, mein Schwiegervater wird auch dabei sein, weil der muss dann die Sachen nämlich mit nach Hause beziehungsweise in den Kindergarten bringen und dort in die Tiefkühltruhen verteilen, weil wir danach mit meinen Eltern im Rheingau verabredet sind und da gleich weiterfahren müssen. Wir gehen nur kurz zum kostenlos Shoppen zu Lidl und dann gleich weiter.
Ach, da fährt er hier fast vorbei.
Ja, ja. Nach Bad Dürkheim fahren wir.
Bad Dürkheim?
Hm. Das ist gar nicht im Rheingau, gell?
Nee, das ist in der Pfalz.
Ja, stimmt, das ist bei Mannheim.
Dürkheim, da wohnt eine entfernt Verschwägerte von uns. Und deren Mann, ja, das ist jetzt zu kompliziert, das ist irgendwie Ex-Frau von und so. Aber.
Deren Mann?
Bitte?
Und deren Mann?
Deren.
Wolltest du noch irgendwas?
Ja, genau.
Irgendwas
deren jetziger Mann, ist Künstler und malt so ganz coole Bilder mit so einer fließenden Aquarelltechnik, wo er die Bilder auf den Boden legen muss, weil die Farbe dann so noch über das Blatt läuft und dann langsam einzieht. Das sieht total geil aus. Und der hat total schöne. Mehr Bilder und sowas. Mhm. Da wollte ich mir schon immer mal irgendwann eins kaufen. Ich glaube nicht, dass er groß bekannt ist. Ja. Und sie ist Professorin in Mannheim für Architektur. Mein Cousin hat bei ihr studiert.
Okay.
Und der ist ex-verschwägert mit ihr, also ist wirklich. Aber ja, freue ich mich immer, wenn ich die sehe.
Okay.
Ja. Und die arbeitet so im Coaching und so. Ist cool.
Ach, von der hast du mir schon erzählt, ja.
Ja, genau. Da war ich mal irgendwie vor einer Prüfung, als mir nicht so, ja, nicht so gut ich durch so eine Prüfung gekommen bin und da war ich bei ihr und habe mir helfen lassen und das war echt gut.
Hm, cool. Ja. Ja, Coaching hilft manchmal.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Meine Frau macht das ja auch. Also bietet das an.
War das jetzt ein Hinweis, dass
das war Werbung.
Hörer, die Bedarf haben und aus eurem Kreis kommen?
Genau, falls ihr Beratung im Arbeitskontext braucht, dann seid ihr bei uns richtig. dann schreibt uns über unsere üblichen Kanäle.
Christoph@sneakpot.de.
Genau.
Ja. Genau. Und wer aus Bad Dürkheim kommt, der soll mir schreiben, dann kann ich da einen Kontakt vermitteln. Okay. Gut, hast du noch Lust, ein Thema zu besprechen oder lieber
Bett? Ja, kann man machen. Ja, geht noch.
Boah, es ist erst 20 vor 11, das ist für uns sehr früh. Wir haben auch schon 20 vor 1 noch neue Themen angefangen.
Wenn der Bob dabei hätten wir es 20 vor 11 angefangen.
Pfui, okay.
Pfui.
Ich wollte dich fragen, das hatte ich dir vorhin auch schon angedroht, wie du Ukulele übst. Also ich bin jetzt schon ein paar Mal
gefragt. Im Moment wenig.
Im Moment wenig ist ja auch gut, aber
nee.
Immerhin besser als nicht üben. Also jetzt nicht jeden Tag eine Viertelstunde oder so, was natürlich auch sinnvoll ist, was ja alle sagen, lieber mehrfach die Woche kurz üben, als einmal am Wochenende ewig lang. Ja. Dieses ewig lang, das bringt halt im Endeffekt nicht so viel. Ich versuche halt jeden Tag mindestens einmal die Uk in die Hand zu nehmen und sei es nur, dass ich, weiß ich nicht, ein paar Akkorde hintereinander spiele und die einfach meine Tochter damit belustige.
Ja.
Wie machst du das? Schaust du YouTube-Videos oder?
Ganz wenig.
Okay.
Ich muss gestehen, ich ist eigentlich ganz bisschen komisch, weil ich mache fast nur Fingerpicking.
Mhm. Fingerpicking ist so dieses Saiten
einzelne Schlagen. Genau, einzelne Töne spielen, eben nicht dieses Schrammeln oder Strumming, was ja eigentlich das Bekanntere ist bei der Ukulele. Und was manche auch finden, dass
herkriegt.
Genau, was manche finden, dass es essentiell sei beim Ukulele spielen, dass man nicht richtig Ukulele spielt, wenn man nicht auch strummt. Ja, genau.
Also
für ich spiele ja nicht für andere, ich spiele für mich.
Genau, für irgendwas nicht richtig zu machen, das sind wir doch zu alt für, oder?
Ja, genau, exakt. Bei mir ist es im Speziellen eigentlich auch komisch, weil ich habe ja klassische Gitarre als Jugendlicher spielen müssen oder gespielt und wollte damals eigentlich Gitarre lernen. Und mit Gitarre lernen meinte ich eher so Brian May und so. Wurde dann natürlich, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, missverstanden und durfte dann halt klassische Gitarre lernen. Was auch nur so halb gut geklappt hat, weil ich da halt auch, ja, es war halt nicht das, was ich wollte. Und dann klappt das halt auch nicht.
War dann auch mehr Fingerpicking oder was das klassische?
Das, ja, reines Fingerpicking, nur. Also es ist halt, ja klar, Barockgitarre halt, gell? Ja. Oder nicht nur Barock, aber auch. Und habe ich nicht so wahnsinnig geliebt. Ich habe keinen Akkorde schrammeln gelernt. Ich habe, weißt du, du spielst halt mehrere Jahre Gitarre und bist dann halt irgendwann im Lagerfeuer und kannst halt kein einziges scheiß Lied mitschrammeln. Ja? Das ist halt nicht nur peinlich, sondern auch idiotisch.
Ja, das ist natürlich. Und das ist ja auch, sag mal, wenn man das als Fünfjähriger anfängt, noch nicht so wichtig. Aber spätestens so mit 15, 16.
Genau, und genau das war ja die Zeit. Genau in dieser Zeit habe ich Gitarre gelernt. Und ich dachte so, ey, ihr wollt mich alle verarschen.
Ja. Ja, scheiße. Aber das ist ja doch das, was man dann will, so am Lagerfeuer oder irgendwo auf dem. Ich weiß noch, jetzt kommt die Geschichte aus meiner Jugend. Die ist super peinlich.
Super.
Wir waren in der 11 in Köln auf Klassenfahrt. Und ein Jahr später war ich mit ein paar Freunden, einen davon kennst du, glaube ich, sogar.
Ich kenne einige von deinen Klassenkameraden.
Ja, genau. Nee, ja. War ich mit denen nochmal in Köln, in der gleichen Jugendherberge und so. Und dann waren wir ein bisschen in der Stadt. Oh, da habe ich mich zum ersten Mal richtig hart betrunken. Das war ganz schlimm. Da habe ich auch die einzigen zwei Züge an der Zigarette gemacht. Und mir ging es am nächsten Tag so scheiße. Ich hatte einen Kater. Es war alles fürchterlich. Es war alles schlimm.
Ich weiß auch noch alle Züge, die ich aus einer Zigarette genommen habe. Kann ich auch noch alle aufzählen.
Genau. Jedenfalls an einem dieser Tage waren wir dann halt auch in einem von diesen Jugendherbergsräumen und einer hatte eben die Gitarre dabei. Und wir haben, ich glaube, ein Oasis-Lied oder irgendwas haben die gespielt. Vermutlich.
Könnte hinkommen von der Zeit, ja.
Und so ein bisschen dazu gesungen und wir waren halt allein in dem Raum. Und dann kamen halt ein paar Mädels hoch, die das irgendwie gehört haben und haben sich so dazugesetzt und wollten irgendwie so, Und wir haben es dann halt nicht geschafft. Also ich konnte weder das Lied richtig singen, weil das eh nicht meine Musik war. Und Gitarre spielen konnte ich ja auch nicht. Also ich saß einfach nur da dumm rum. Aber die anderen beiden Jungs oder drei Jungs haben es halt nicht hingekriegt, das Lied noch einmal zu spielen, um irgendwie da Kontakt
hinzubrechen
mit den Mädels. Aha. Das war halt einfach aus. Wir saßen dann da und dann gab es drei Töne und dann saßen wir wieder da und dann sind die wieder gegangen. Und es war irgendwie doof.
Shit.
Das war echt
verzockt.
Da waren wir, wie alt waren wir da? 16, 17, sowas? Wie heißt man? 11., 12. Klasse, sowas.
Ja, ja.
Komm ja, hin. Das war, puh, war das peinlich. wird mir jetzt noch ein bisschen rot im Gesicht von.
Naja, es geht schon noch schlimmer.
Ja, aber es ist trotzdem irgendwie eine doofe Situation.
Ja, natürlich.
Jedenfalls, ja genau. Und wenn man da halt quasi schon 3 Jahre länger Gitarre gelernt hätte und einfach die Akkorde da von, wahrscheinlich Wonderwall oder irgendwas,
ja, klar,
runterhauen konnte.
Ja, oder eine gottverdammte Uke dabei hätte.
Ja.
Wo es halt noch einfacher ist, das zu tun.
Ja, genau.
Ja, genau.
Also, aber 1994.
Ja, hat noch niemand eine Uke gehabt, ist klar.
Auch ja, Elvis Presley. Selbst wenn du da mit einer Uke rumgelaufen wärst, du wärst halt abgewiesen mit der Minigitarre. Es hätte doch keiner das Wort Ukulele gekannt.
Da wärst du halt ein Trendsetter gewesen.
Ja, ich fürchte eher darf.
Nee, das wäre schon was für mich gewesen, so ist nicht, aber ja. Nee, wie gesagt, ich habe da nur Fingerpicking gelernt zu meinem Leidwesen. Ja, und das Ironische ist halt, dass ich genau das jetzt wieder mache,
okay,
aber diesmal halt aus freier Entscheidung, weil es mir Spaß macht, was natürlich auch daran liegt, dass ich einfach so geprägt wurde in meiner Jugendzeit. Vielen Dank. Nee, aber so sitze ich eben da und spiele so. Wenn ich ein Gutachten fertig gemacht habe, nehme ich die Gitarre. Nicht die Gitarre, die Ukulele.
Ach, und stimmt, du hast ein ja bisschen noch der Arbeit, gell?
Genau. Und spiele ein bisschen aus der Peking Suite. Und
stimmt, du spielst ja dann auch noch klassische Sachen.
Ja, ja, klar. So die Klassiker, also die, ich sage mal, die Schlager aus der Klassik und aus der Romantik und aus dem Barock. Ja. Mhm. Oder ein bisschen Paschelbel.
Oh Gott.
Und das spiele ich dann so eine Minute und dann lege ich es wieder hin und schreibe das nächste Gutachten.
Auch schön, ja, doch.
Einfach nur, um nicht einzurosten und um die Melodien nicht aus den Fingern zu kriegen.
Ja,
das also ist
ja
im gut. Moment werde ich nicht besser, aber ich werde auch nicht schlechter.
Ja, ist ja schon ganz gut.
Ja.
Ja.
Ja, ach genau, und was du, deine eigentliche Frage, wie lernst du überhaupt, ich hab ja noch gar nicht geantwortet, ganz banal, wie in meiner Jugend auch schon, ich habe Bücher gekauft, irgendwie Klassik für die Ukulele und Barock für die Ukulele und noch ein paar andere. Metallica für die Ukulele, aber das ist brutal schwer.
Ich habe Pink Floyd für die Ukulele gekauft. Auch nicht viel einfacher.
Ja.
Ich glaube, wenn und ich irgendwann eine E-Ukulele habe, dann ist das so. Der Song,
ja, den man möchte. Aber leicht ist es auch nicht. Hast ja gemerkt, gell? Das verzeiht noch viel weniger unser sauberes Spielen. Was erstaunlich ist, weil diese ganzen Metal-Leute, die spielen noch nicht alle so sauber. Das kann mir doch keiner erzählen. Also, was machen die anders? Ah, ich verstehe es noch nicht, so egal. Und ja, und dann spiele ich das einfach so, ja, eins nach dem anderen vor mich hin. Und zum Teil auch breche ich es dann in der Mitte ab, wenn ich denke, nee, macht jetzt keinen Spaß mehr oder ist mir jetzt dann doch zu schwer oder ja, ich überall vor mich hin. Und was mich anmacht, ist, wenn ich so vor mich hin spiele, vor mich hingreife und dann merke, wenn es dann irgendwann so Klick macht und ich merke, ah, das wurde so notiert, weil ich das mit den und den Fingern greifen soll, weil es dann elegant zu spielen ist. Also die Eleganz des Greifens, das macht mich an. So dieses, weißt du, manchmal greifst du dann so, dann
rutscht
steht da
hoch, rutscht nochmal hoch und dann wieder ganz runter und die Finger bleiben eigentlich immer im gleichen Verhältnis zueinander.
Genau, so. Und zum Teil ist es auch so, du greifst, also bei dem Paschelbel ist es zum Beispiel so, du greifst auf die unterste Seite auf den ersten Bund und dann auf die, ich glaube, auf die dritte Seite oder auf die, lass mich lügen, ich weiß nicht, auf irgendeine, die weiter unten liegt, greifst du dann auf den zweiten Bund. Und von dem, wie man es da, also man sieht da halt eine 1 und eine 2 steht da, ja?
Mhm.
Und dann denkt sich, okay, greife ich mit dem Daumen und mit dem mit dem Zeigefinger und mit dem Mittelfinger. Und irgendwann greift man es halt mal mit dem Ringfinger und merkt, dass das, was danach kommt, dann viel leichter zu spielen ist. Und denke mir, ah, okay, wenn ich da also vorausschauender greife, dann mache ich mir das Leben danach total leicht. Und dann ist es ganz einfach zu spielen. Und das finde ich einfach so schön, wenn es da so, weißt du, wenn man so, ah, okay, ich kann mir es leicht machen, wenn ich einfach am Anfang den richtigen Weg eingeschlagen habe. Mhm. Das ist halt so cool.
Das ist echt schön, ja.
Und dann hat's auch so ein bisschen was Knobel-Rätselmäßiges.
Ja.
Was eben das Strumming nicht hat. Das Strumming ist ja im Endeffekt, oder vielleicht verstehe ich es falsch, aber zum Großteil ist es üben, 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 damit man schneller umgreifen kann. Schneller und sauberer die Akkorde trifft.
Ja, sicherlich auch. Also muss natürlich die Akkorde.
Und die Kombination mit dem Schlagen, mit dem Schlagmuster natürlich.
Das genau, und Schlagmuster muss er halt lernen. Ja. Irgendwie, aber die sind halt auch, also bei der U gibt es halt dieses eine berühmte Down, Down, Up, Up, Down, Up.
Was ich durch Zufall spiele,
was du auch
ich
weiß nicht, Zufall wo ich es gelernt habe. Genau, das ist halt so ein Calypso.
Ich kann nur das.
Ja, es hat so ein Calypso-Beat, das funktioniert auf jeden Fall immer und klingt auch cool. Und wenn da ein paar Noten hinter, also ein paar Akkorde hintereinander. Hm. Ich habe mir auch Bücher gekauft, aber ich habe mir halt also auch so Lehrbücher gekauft. Let's U zum Beispiel, wo halt kaum Fingerpicking vorkommt. Was ich irgendwie schade finde, auf der anderen Seite auch nicht so schlecht, weil ich irgendwie mit Fingerpicking sehr kämpfe. Ich finde es unglaublich schwer. Habe mir dann aber auch noch auf, weißt du, diese Online-Bücher, wie heißt es denn, Kindle oder Apple Books oder wie auch immer, da habe ich mir noch ein, zwei gekauft und kämpfe mich da so ein bisschen durch die durch und da kommt halt am Anfang auf jeden Fall sehr viel Strumming vor. Ich habe mir dieses Ukulele for Dummies Practice Buch. Also da gibt es einen so ein normales Ukulele for Dummies, aber das halt irgendwie seitenweise über wie kaufst du die richtige Ukulele und wie stimmst du sie und so. Ja, da gibt es alles YouTube-Videos für. Das ist gelöstes Problem. Aber eben so ein ganzes Buch mit Übungen, die man einfach mal machen kann, wo man mal, weiß ich nicht, entweder Lieder lernt oder einfach nur so Griffe hintereinander. Also ich finde es schon irgendwie angenehm, wenn ich einfach meine Finger auch mal so ein bisschen üben kann, weil ich halt keine gitarrenmäßige Vorprägung habe. Ich hatte als Kind ein bisschen Klavierunterricht. Das heißt, ich kann so Noten kann ich schon lesen. Und Flöte hatten wir, glaube ich, alle gelernt oder lernen müssen in der Grundschule.
komisch, gell?
Ja. Es wäre cool, wenn das jetzt, wenn die Ukulele das die neue Flöte werden würde.
Ja,
das ist einfach ein viel cooleres Instrument ist.
Ja, viel.
Also.
Versuchen ja auch manche. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie das durchsetzen, aber ich sehe nicht so viel Grund, warum sie es nicht durchsetzen sollte, weil es ist auch nicht schwerer zu spielen als eine Flöte. Eine Flöte ist eigentlich auch nicht so einfach. Also.
Lustig, ich war jetzt neulich bei meinem Cousin und seine Tochter hat irgendwie eine Ukulele da rumliegen gehabt. Da dachte ich so, ach, wie toll. Habe ich sie direkt mal angefangen zu stimmen, aber die wurde halt noch nie gestimmt. Und dann schlägst du, also stimmst du die erste Seite, stimmst du die zweite, stimmst du die dritte, stimmst du die vierte. Dann gehst du wieder zur ersten, die ist halt komplett verstimmt.
Oh, scheiße.
Fürchterlich. Und die ist, also, ja, die hat halt auch diese direkten, nee, die hat gar nicht direkte. Nee, die hat indirekte, aber die ist halt, also die war komisch gewickelt und das, also da muss ich irgendwann nochmal in aller Ruhe hin und die nochmal neu einfädeln oben und das. Und dann hatte ich sie einigermaßen gestimmt, dann habe ich sie losgespielt, so, hä? Wieso kannst du denn das spielen? So, ja, ich mache das seit einem halben Jahr, weil mir das einfach Freude macht und es ist ein lustiges Instrument.
Nimmt keiner an, gell, dass man das kann, ja.
Ja, genau. Und ach so, stimmt, da stand ja bei euch standen ja auch so kleine Gitarren rum. Das ist eine Ukulele, das ist keine kleine Gitarre.
Ja, genau.
Ja, und ich muss sagen, ich schaue sehr viel auf YouTube. Gerade, also ich finde ja so Blues-Musik und wenn diese Gitarren-Soli gerade im Blues-Bereich, aber auch sonst, finde ich total geil. Und da gibt es natürlich auch Regeln für. Und dann kann man sich auch da gibt es natürlich das Gleiche für eine Ukulele, dass du da eben eine Pentatonic Scale, also es ist irgendwie so eine Fünfer, was heißt ein Scale? Tonleiter. Und die kannst du halt auch einfach mit Ziffern lernen. Also, weiß ich nicht, dritte Seite 1, dann 3, dann 0 und 3, dann 0 und 3 oder so. Weißt du, so offene Seite dritter und gehst halt dann runter. Und das geht halt über das komplette Board. Wie heißt das denn? Shit, wenn man die YouTube-Videos auf Englisch guckt. Fretboard und was heißt das auf Deutsch?
Griffbrett,
genau. Dann darüber einfach lernt. Also ich kann jetzt einfach Noten hintereinander spielen, weil ich mir das mal da angeguckt habe. Natürlich ist es dann nur C-Dur oder C-Moll, also C-Minor oder A-Minor, also was quasi ja C-Dur ist. Aber das ist halt total lustig, wenn du das dann so spielst und jeder Ton hintereinander klingt irgendwie cool. Und es ist egal oder nahezu egal, was du machst.
Warum ist A-Minor C-Dur?
Weil A-Moll auch keine Vorzeichen hat. Das fängt halt nur an einem anderen Ton an.
Ach so,
also wenn du A-Moll-Tonleiter spielst und du halt die Dur-Abstände hast. Also 2-2, in der 1-1 und halb und so weiter. Dann wird's, ist es halt wirklich, also A, B, C oder H im Deutschen, A, H, C, D, E, F.
Ja, du benutzt halt nur die weißen Tasten.
Genau, ja.
Du hattest ja, als wir in Center Park waren, hattest du ja auch da schon Material mit. Und das, ja, das ist ganz schön, ja, so Harmonielehre und so, das wird ja schon richtig musiktheoretisch dann, gell? Das ist voll krass.
Mein YouTube fliegt mir auch dauernd irgendwelche Musiktheorie Unterrichtsstunden, 1,5 Stunden Musiktheorie in Kürze.
Ja, sehr gut.
Das gucke ich jetzt nicht.
Ihr habt mich missverstanden.
Also so kurze Sachen und besonders auf Ukulele oder vielleicht auch mal Gitarre gemünzt, schaue ich mir das schon auch mal an, um das so ein bisschen zu verstehen, ein bisschen zu, okay. Und man lernt sich da so langsam ran. Also ich lerne das halt nicht strukturiert, sondern es fallen mir halt Sachen zu und hin und wieder kommt man dann bei so einem Video vorbei, wo plötzlich sich so ein paar riesige Lücken schließen und miteinander verbinden. Das finde ich auch immer spannend, wenn man sich so in neue Themen reinsteigert. Also es war ja, als wir damals mit Cocktails angefangen haben, auch eben, weiß ich, eine Erfüllung, wenn wir es erst einmal in Manhattan verstanden haben oder weißt du, wenn dann plötzlich klar war, so, okay, so funktioniert das. Oder wenn man sich den Sauer erarbeitet hat. Und hier ist es halt auch so, wenn dir dann.
Nur, dass Musik ein etwas breiteres Feld ist.
Ja, klar. Aber das Gefühl so, oh, ich habe was verstanden, das ist halt ähnlich so.
Ja.
Ach, so meint ihr das? Ja. Ja, ich werde auch bei Musik nie so gut werden, wie ich bei Cocktails jetzt vielleicht bin.
Und ich werde bei Musik nie so gut werden, wie du bist oder wie du dann sein wirst, weil du da dich, also du hast da einen Zugang zu. Das finde ich schon bewundernswert. Man hat halt einen anderen Zugang, ja. Ich picke halt dann die Finger und du hast da halt die Harmonielehre. Das ist halt, ja. Ist halt anders. Ich interessiere mich halt auch nicht für Blues. Das ist,
ja, klar.
Ja,
aber
ist halt Geschmackssache.
Genau, dafür hast du halt eine ganz andere Herangehensweise. Und das ist halt das Spannende. Also ja, das, weswegen wir auch so viele Sachen so gut zusammen machen können.
Weil ja, wenn man da gut drüber reden kann.
Anders angeht.
Ja, genau.
Und es trotzdem funktioniert. Also das ist
Außer auch. Wenn ich die Eisschaufel wieder mit zu meiner Station nehme.
Ja, gut. Haben wir schon erzählt, oder? Vor 2 oder 3 Wochen, ne?
Ja, ich glaube schon.
Ich habe jetzt am Freitag wieder ein Cocktail-Event. Ich hoffe, dass die Jungs das da nicht so machen. Da gibt es zwei Eisschaufeln. Das ist gut. Deshalb bin ich mir einer in die Hose. Dann habe ich immer eine dabei. Ja, also Musik, Harmonienlehre. Irgendwann spielen wir mal eine neue Sneakpot-Intro ein.
Oh ja, das machen wir.
Und
was haben wir jetzt für eine Folge gerade?
597.
Also zur 750. Nee. Oh Gott, das ist doch ganz schön lang hin. Nee, früher, oder?
Ja, keine Ahnung.
Also 700, spätestens. Vielleicht auch zur 666.
666?
Ja, das will sich anbieten, ja.
Ja, da gibt es dann Teufelsmusik.
Ja. Yeah.
Da zur 666 müssen wir eigentlich auch mal. Zur 600 gibt es nichts, oder?
Nee, schaffen wir nicht.
Jedenfalls kein großes Event. Nee. Vielleicht, wir haben das noch nicht entschieden. Zu viert, ja, die Claudia ist auch noch genau mit dabei, aber die ist halt.
Vielleicht
noch,
gehen wir mal wieder ins Kino.
Ja, das können wir auch machen. Genau, es gab Fragen, ob Claudia noch da ist. Ja, Claudia ist da. Sie ist
anderes zu tun.
Durch Kinder jetzt und ihr Studium sehr beschäftigt. Und,
ja, und Umbau, die haben ja Mods
stimmt,
Baustelle
erzählt. Ah, das wird sie sicherlich mal in einer der nächsten Sendungen. Aber eine der nächsten Sendungen kann auch 30 heißen. Sie taucht immer mal wieder in unserem gemeinsamen WhatsApp-Chat auf, so, nee, gar nicht gerade. Okay. Ist halt so. Aber sie hat auf jeden Fall den Sneakpot nicht abgeschrieben und sie wird auch irgendwann zurückkehren, hat sie uns versprochen. Ja. Zur 600 vermutlich nicht. Außer wir verschieben die 600, das können wir mal überlegen. Aber das besprechen wir dann mal im internen Chat.
Das fand ich ja sehr albern damals. Aber gut, dieses Verschieben, von welcher waren das eigentlich?
Wir haben, ich glaube, wir haben fast alle Runde. Und ja. 200 haben wir fast 50 Sendungen, fast ein Jahr geschoben. Da haben wir die Videofolge gemacht. Die 300 hat die Claudia mit Manu alleine gemacht, sonst wäre sie nämlich ausgefallen. Die 400, da waren wir das letzte Mal zu fünft. Danach war der Martin nicht mehr da. Und die 600, die 500
war das Schieben. Dieses Schieben von den Folgen, das finde ich immer so unübersichtlich. Aber gut.
Ja, ja.
Und das ist ja auch eigentlich Quatsch.
Natürlich ist es
Quatsch. Es war dann ja nicht die so und so viel, sondern es war halt ja. Nur die, der wir dann nachträglich noch die Nummer verliehen. Na, egal.
Ja, gut, aber wir haben auch irgendwie 13, 14 Sonderfolgen gemacht. Das heißt, wir wären jetzt schon bei der 610 und.
Ja.
Ja. Alles sehr kompliziert.
Haben wir noch Themen oder sehen wir Betroffenen Fragen zu und alle Fragen offen?
Ich glaube, genau so ist es. Wir haben keine Themen, jedenfalls in unserer Liste nicht mehr. Wenn jetzt spontan noch was einfällt oder ich kann ja noch mal in die Liste gucken. Möchtest du noch über Klosprüheinrichtungen sprechen?
Ach, nö.
Nee?
Heute nicht. Nö.
Ich habe auch sonst keine. Bolognese wollten wir mal seit anderthalb Jahren drüber sprechen.
Ich bin ein bisschen müde.
Es ist schon 11 Uhr abends. 11 Uhr abends, so früh waren wir noch nie mit einer Sendung fertig, gell?
Und vor allem
wenn so bei allen kriegen wir die heute noch raus. Naja, das wird nichts.
Nee, das wird nichts.
Ja. Ja, genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und
mit die Daumen für Samstag. Ich berichte dann nächste Woche, wie es war.
Und oh ja, oh, das wird so aufregend. Ja, vielleicht können wir das Video aber zumindest dann mal irgendwie auf unsere Seite mitstellen.
Wenn ich jemanden. Die Theresa muss Videos drehen, das hilft nichts. Ich guck mal, wie wir das machen.
Ah, das wird so gut.
Ja, ich glaube auch.
Wenn noch jemand, wenn das jetzt jemand schnell hört und vor Samstag den 21.09. die Sendung hört und noch irgendwie kluge Ideen hat und sagt so, Mensch, Christoph, du musst unbedingt, Waschmittel kaufen, weil das beim Lidl am günstigsten
ist. Ja, Ariel kaufe ich für meine Mutter.
Ja, genau. Ja, sowas. Eine Palette oder keine Ahnung.
Weißt du, wie groß das ist?
Ja, was weißt du nicht?
Nee, Waschmittel ist optimal, das kann man vorne an diesen Haken hängen, weil mit dem Haken kann man sonst nicht viel anfangen.
Ah.
Ja, aber Waschmittel kostet ja auch recht viel, 18 Euro oder so, das ist schon ganz gut.
Echt? Nicht schlecht. Aber eine Packung lohnt sich halt auch nicht.
Ja, hängt mal zwei dran.
Darfst du.
Das ist ein Fächer aus.
Darfst du Packmaterialien mitnehmen?
So ja, genau. Alles. Ich habe schon gesehen, Drunk. In den Angeboten. In den Angeboten gibt.
Bitte, was? Jetzt habe ich dich nicht verstanden.
Den Wäschekorb. Ich mache den Wäschekorb oben drauf und den belade ich dann noch.
Ach so. Ist das erlaubt?
Warum denn nicht?
Sau gut. Ja. Ja, ach, das wird. Aufgeht. Ich bin so gespannt. Ich glaube, ich muss dich am Samstag nochmal anrufen und fragen, wie es war.
Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ja, aber.
Ruf dich auf jeden Fall an, wenn wir da raus sind.
Oh ja, das ist. Ah, das wird super spannend. Sehr gut.
Ja, also mein Ziel ist ja über 1000 Euro. Aber du hast recht. Eigentlich geht es darum, das Richtige zu nehmen und nicht den Betrag. Aber trotzdem hat man so ein. Im Kopf hat man natürlich so ein Ziel.
Wenn du die nächsten drei Weihnachten keine Klöße mehr kaufen musst oder weiß ich nicht, was du an Weihnachten kochst, Sauerkraut, wäre auch nicht schlecht.
Ja. Mal gucken. Nee, Sauerkraut essen wir so wenig, das hat keinen Sinn.
Ja, das war jetzt nur. Ist halt super haltbar.
Ja. Aber ich werde in Zukunft meine Spaghetti-Soße mit echt teurem Rotwein machen.
Du trinkst doch gar keinen Rotwein.
Nee, eben. Ach, hier 15 Euro Rotwein. Ach, komm in die Soße damit.
Wow.
Das ist so dekadent.
Das ist schön, ja.
Super.
Ja, und den Champagner bitte für die.
Den habe ich heute nicht gesehen. Da muss ich nochmal schauen, wo der steht.
Ich meine, den gibt's beim. Vielleicht gibt es den auch nur beim Aldi oder nur.
Ich muss mal gucken.
Zu den Hochfesten sozusagen.
Ja, das stimmt. Es kann sein, dass es so Sonderware ist, die es nur vor Weihnachten gibt. Ich muss mal gucken.
Also, ich weiß, es gab ein paar Jahre, wo der in den Drinks so richtig geil war. Also es war wirklich super, dass man den, habe ich direkt mal 3, 4, 5 Flaschen gekauft. Und für 15 Euro oder was der kostet, also das ist halt echt auch für einen guten Champagner ist das halt nichts. Aber der, ich weiß es ja drauf, da habe ich mit Martin mal ein Tasting gemacht. Das war halt
war nichts, gell?
Fürchterlich.
Ja, ist totale Glückssache.
Pur aber konnte man den kostet, Grato kann man es trinken ja mitnehmen. Und mit viel Chartreuse ging es auch.
Nee, Chartreuse kann ich nicht mehr.
Das ist so traurig. Keiner trinkt mehr Chartreuse mit mir.
Nee, und zwar alle seit meinem Junggesellenabschied.
Ja. Legendär.
Ja. Na gut, dann machen wir den Laden hier zu, oder?
Genau.
Okay.
Der Bob ist nicht da. Wir kommen hier nicht raus. Wir freuen uns über Kommentare. Wirklich, also wirklich, wir kriegen sehr wenig Kommentare.
Und wenn ihr draußen ein Holzpferd auf der Straße stehen seht, lasst es draußen, nehmt es nicht mit rein.
Wahre Geschichte. Tschüss. Bis nächste Woche, tschüss.